Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz Vorn. Das ist zumindest jetzt erstmal der Arbeitstitel, aber das haben wir bei Podcast ohne richtigen Namen auch gesagt. 100 Folgen später ist es immer noch der Name, also gewöhnt euch besser schon mal dran. Was ist denn überhaupt Verbrechen ohne richtigen Namen? Das ist unser lang versprochenes zweites Projekt, das ewig in the making war und jetzt endlich das Licht der Welt erblickt, Jochen.
Ich muss mal ganz ehrlich sein, die Situation ist ja so. Georg hat immer gesagt, da kommt was Geiles auf uns zu, was Lustiges, was es so noch nicht gibt auf der Welt. Aber wir haben bis 10 Minuten vor der Aufnahme auch noch nicht so wirklich erfahren, wie das Ganze funktioniert. Und das soll auch so sein, nicht wahr, Georg?
Ich habe euch ein bisschen im Unklaren gelassen. Nee, also es ist nichts, was es so auf der Welt noch nicht gibt, aber es ist zumindest im Bereich von True Crime Podcast, und jetzt nähern wir uns auch dem, worum es geht, um Verbrechen, etwas, was es nicht so unglaublich viel gibt und auf Deutsch. Ihr werdet die Rubrik sehen, irgendwie True Crime und Comedy. Und das ist so eine Sache, die kann man mögen oder nicht mögen. Wir sagen nur gleich von Anfang an, wir nehmen die Themen insofern ernst, dass die sauber und solide recherchiert sind und die Fakten alle stimmen. Wir aber, wenn wir einen dummen Kommentar auf den Lippen haben, diesen dummen Kommentar machen. Es wird Leute geben, die werden sagen, bei so einem ernsten Thema kann ich nicht damit leben, dass jemand über irgendwas einen Scherz macht. Das verstehe ich, das ist absolut legitim, aber dann seid ihr hier falsch. So, das ist so die Grundidee erstmal von diesem Podcast, auf den ich mich persönlich schon sehr lange gefreut habe, wo ich sehr lange schon überlegt habe, ob wir das zusammen umsetzen, ob ich das irgendwie mal alleine mache. Ich hatte irgendwo andere Folgen geschrieben und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, da wir alle ein bisschen faul sind, uns eine vierte Person an Bord zu holen, die ganze Arbeit macht. Und wir können uns dann zurücklehnen, die Geschichte hören, die sie für uns recherchiert hat, und blöd kommentieren. Und dazu geholt haben wir uns Alice. Hallo Alice.
Ja, hallo, ich freue mich. Und ich habe tatsächlich fast eine Doktorarbeit über den ersten Fall geschrieben und habe dann irgendwann aufgehört zu recherchieren, weil ich dachte, so lange können wir auch alle nicht aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei bin.
Okay, also ich bin sehr gespannt. Man kann ja jetzt schon sagen, also ich kann ja mal kurz mal sagen, ich persönlich habe null Ahnung von True Crime. Ich habe, glaube ich, nur weil Georg's mal empfohlen hat, glaube ich, hier Last Pod on the Left oder sowas gehört. War das das?
Last Podcast on the Left.
Last Podcast on the Left, habe ich mal eine halbe Folge reingehört oder so. Aber da hört es auch dann schon auf. Ansonsten habe ich nur Bear Brook oder wie das heißt, habe ich, glaube ich, die ersten 3-4 Folgen.
Was du
oder
mir
so
empfohlen hast.
Ja. Und damit hört meine True-Crime-Erfahrung auch schon auf. Dafür habe ich große Erfahrung in pietätlosen Sprüchen zur falschen Zeit. Also insofern kann ich damit dienen.
Sehr gut.
Das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung.
Ich liebe mittlerweile True-Crime-Folgen bei Netflix oder im Netz. Und da habe ich mich wirklich durchgebinged. Und deshalb bin ich ziemlich gespannt, welchen Fall ihr jetzt uns präsentiert. Weil so Serienmörder hoffentlich und viel Blut, viel Äxte, viele Tote. Das brauche ich jetzt.
Können wir mit dienen, ne? Bei dieser Folge.
Ja,
Alice hat
ist
uns eine Geschichte
Schönes
mitgebracht
dabei.
Und von mir aus können wir eigentlich direkt anfangen, oder?
Gerne.
Okay.
Jochen, wenn du sagst, viel Blut, viel Äxte, damit können wir auf jeden Fall dienen in dieser Folge. Wie alle schrecklichen Geschichten fängt auch diese Geschichte, die sich genauso zugetragen hat, wir recherchieren sehr, sehr gründlich, mit der Geburt eines Babys an. Und zwar wird in Bingley, das ist in West Yorkshire in England, am 2. Juni 1946 ein ganz, ganz winzig kleines, schwaches, leichtes Baby geboren, das nur 2500 Gramm wiegt. Und zwar wird es in eine der zahlreichen nordenglischen Arbeiterfamilien hineingeboren, in eine sehr, sehr damals raue Welt mit harten und von den Kriegsnöten gezeichneten Menschen, die
ich kann sagen, so unmittelbar nach dem Krieg, das ist bestimmt eine richtig schöne
danach,
Zeit gewesen, wenn wir uns alle an die Geschichten von unseren Eltern noch erinnern.
Ich muss jetzt schon sagen, ich liebe die Stimme von Alice. Ich höre einfach nur zu und vielleicht döse ich auch ein bisschen weg oder so, weil sie so angenehm ist, aber Alice ist jetzt schon Wahnsinn. Das könnte auch True Crime ASMR sein für mich hier.
Sehr, sehr schön. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, Jochen und Etienne, das ist jetzt nicht wie beim Rätsel. Ihr müsst nicht so gut zuhören und werdet hinterher was gefragt.
Okay, sehr gut. Ich habe schon mitgeschrieben, 1946.
Yorkshire war das, ne? Und wie viel Gramm, Alice?
2500.
2000.
Ja, das ist echt klitzeklein, das ist zweimal ein Meerschweinchen, ne? Das ist nicht so ganz viel.
Es wird hinterher noch wichtig, glaube ich.
Das wird von daher wichtig, weil dieses Baby größer wird und Dinge tut. Jetzt zur Zeit ist es der Erstgeborene in Yorkshire und Jochen, du warst doch mal in England. Warst du mal in Yorkshire?
Nee, ich habe in London mal ein halbes Jahr gewohnt.
Ah, sehr schön, ja. Also Yorkshire ist im Norden Englands und ist eine sehr, sehr traditionelle Grafschaft nach wie vor. Also ich könnte jetzt sagen, an was das alles grenzt, das ist alles furchtbar schwierig auszusprechen und man hört sich an wie nach einem Loriot-Sketch, wenn man irgendwas Englisches vorlesen muss. Die Grafschaft Yorkshire wurde zwar als Grafschaftsverwaltung in den 70er Jahren abgeschafft, aber West Yorkshire existiert auch weiterhin rechtlich als zeremonielle Grafschaft. Das wird später nochmal wichtig, weil dann irgendwann die Polizeizuständigkeiten eine Rolle spielen. Jetzt sind wir allerdings im Yorkshire 1946 und das ist wie im Norden Englands üblich von Arbeiterfamilien geprägt und von diesen kleinen roten Backsteinhäuschen, die ihr vielleicht kennt von Bildern, so diese ganz typische Landschaft, wo aber tatsächlich kein großer Wohlstand, dafür aber ein starker Katholizismus anwesend ist.
Mhm. Auch das wird das noch wichtig, ne?
Könnte auch noch mal wichtig werden. Die Stimmung im Land wurde übrigens von der Zeitschrift Die Zeit in einem Artikel vom 21. Februar 1946 in Deutschland so beschrieben, dass die Menschen tatsächlich ganz stark geprägt waren von dieser Kriegszeit und von einem großen Reformwillen, um etwas Neues zu gestalten, das also vom Krieg gestalteten Gesicht Englands wieder in eine neue Zukunft zu starten, allerdings auf ziemlich zertrümmertem Land. So schreibt die Zeit, wir spüren in den Streiks und in den außenpolitischen Betrachtungen die Spannungen, die inneren und äußeren Reibungen zwischen Wollen und Können. Und all das sei tief im Religiösen und Sittlichen verwurzelt, das den Engländern eben auch aus ihrer Sicht zum Gewinn.
Du bist ein bisschen zu leise. Moment, gleich höre ich fast gar nicht mehr.
Besser?
Ja.
Ja. Sehr schön, ja. Ich habe mich ein bisschen reingesteigert, gerade in die politischen Geschehnisse. Sei aber auch vielleicht genug an der Stelle. Also wir haben es zu tun mit Leuten, die hart arbeiten und hart arbeiten wollen, damit es bergauf geht, aber auch ganz schön durch sind. Und tief religiös übrigens sind auch die römisch-katholischen Eltern dieses winzigen, winzigen Babys. Das ist John William, der Vater, und ganz besonders tief katholisch ist Kathleen Frances, geborene Coonan. Das ist die Mutter dieses Babys. 34 Jahre später wird dieses dann ehemalige winzige Baby im Laufe der vorvergangenen 5 Jahre 13 Frauen exzessivst ermordet und es bei weiteren 7 versucht haben.
Moment mal, exzessivst ermordet?
Exzessivst ermordet, also wir haben es hier zu tun tatsächlich später mit der sogenannten Übertötung, also etwas mehr tun als umbringen, was darauf schließen lässt, dass da die seelische Gesundheit nicht ganz so wunderbar ausgeprägt ist.
Darf ich mal eine Zwischenfrage? Also sehr etwas gerne. Mehr als umbringen heißt, ich bringe dich um und veranstalte dann hinterher hier noch was mit dir, schneide dir ein Ohr ab, essen Auge Beispiel. Oder koch. Ja,
das kann auch einfach es könnte auch übermäßige Gewalt sein. Also dass du einfach, du könntest 2 Hammerschläge auf den Kopf hauen, der Typ ist tot, aber du hast noch 30 Mal weiter, sozusagen. Genau. Weil du einfach pure
oder 50 Messerstiche
ja.
Okay. Ja. Oder man will auf Nummer sicher gehen.
Ja, oder weil vielleicht auch einen Auftrag hast, ne? Und irgendwie stellvertretend Dinge tust. Das wird wahrscheinlich hier so auch passieren. Das Baby heißt Peter William Sutcliffe und wird später weltweit bekannt sein als der Yorkshire Ripper, in Analogie zu Jack the Ripper. Und auch er wird einer der brutalsten und jahrelang unentdeckten Serienmörder Englands, dessen Verbrechen 1981 übrigens dazu führten, dass eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem sehr berühmten Londoner Gericht Old Bailey, vielleicht kennst du das, Jochen, bist du schon mal vorbeigelaufen dort, am ersten Tag des Prozesses die Wiedereinführung der Todesstrafe durch Erhängen forderte. Also die Leute waren sauer und das Old Bailey, also man kennt es vielleicht von Bildern oder so, das ist der offizielle zentrale Strafgerichtshof, der Central Criminal Court. Und den gibt es auch schon ein bisschen länger, wie das allermeiste in London. Also das dort tragende Krongericht, englisch the Crown Court, verhandelt nur die bedeutenden Kriminalfälle des Vereinigten Königreiches. Kann man schon mal daran ein bisschen sehen, ne, was da so los war mit unserem Hauptdarsteller heute. Das Gebäude steht an der Stelle des mittelalterlichen Stadttors Newgate und des späteren Newgate-Gefängnisses. Und die Fälle, die dort verhandelt wurden, waren beispielsweise, dass der Verleumdungsprozess vom Schriftsteller Oscar Wilde angestrengt oder ein Prozess gegen den Gattinnenmörder Holly Crippen 1910, der fand da statt. Der Prozess gegen die Suffragette Emmeline Pankhurst im Jahr 1913. Also da war eine Menge los und auch dort wurde dann später gegen unser ehemals schmächtiges kleines Baby, das ja gerade erst geboren ist, in Yorkshire ermittelt. Vielleicht, Eddie, du bist doch Comic-Fan, ne?
Ja, durchaus, ja.
Ist dir da das Old Bailey mal untergekommen?
Old Bailey?
Mhm. So nee. Heißt es. Also es hat nichts zu tun mit diesem komischen, matschigen Schnaps, wo einem später der Kopf so furchtbar wehtut. Und
Kaffee.
Ja, oh Gott, kann man machen.
Nee,
also das
sagt mir nix.
Es gibt eine Comicserie von Alan Moore, die heißt Vendetta.
Ja, das kenne ich natürlich.
Und das kennst du, ne?
Ja.
Und in der gleichnamigen Filmadaption wird bei einem Anschlag des Anarchisten wie in die Luft gesprengt. Und in einem Comic beginnt wie dann eine ausgedehnte einseitige Unterhaltung mit der Statue der Justitia. Die steht auf dem Dach von dem Old Bailey.
Ah, okay.
Und er gesteht Justitia seine Liebe und beschuldigt sie aber der Hurerei mit der faschistischen Regierung und erzählt ihr von seiner neuen Geliebten, der Anarchie.
Was du jetzt schon geschafft hast, in den letzten 15 Minuten hat mein Geschichtslehrer innerhalb von 6 Jahren nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr gelernt.
Ja, oder unsere Zuhörer haben auch jetzt schon mehr gelernt, als in 100 Folgen Porn. Also.
Ich hoffe,
das würde ich so nicht sagen. Wir haben ja sehr viele lehrreiche Dinge auch, die ihr zum Beispiel im Rätsel immer wieder lernt. Aber lass uns mal ein bisschen näher bei Peter bleiben.
Genau.
Wir haben ein Baby und wir wissen, was er am Ende gemacht hat, was dazwischen
passiert. Ja, und
passiert.
Die Eltern machen sich, das wächst er, ne? Und die Eltern machen sich beträchtliche Sorgen um ihn, denn der wächst und gedeiht nur sehr, sehr langsam. Der ist auch später als Kleinkind motorisch ganz auffällig, der ist ungeschickt, der ist ängstlich. Und sein Vater sagt viel später in einem Interview der BBC, naja, er sei nicht in jeder Hinsicht langsam gewesen, er könne zum Beispiel sprechen wie jedes Kind. Mhm. Er kommt aber schlecht auf die Beine und er fällt häufig hin. Und er lernt nur laufen, indem er sich bizarrerweise bis zum 3. Lebensjahr ungefähr am Rock seiner Mutter festhält, die auf die Art und Weise so übend mit ihm im Haus rumläuft. Mhm. Und bis er 4 oder 5 ist, sagt sein Vater, greift er immer zu reflexartig nach dem Rock seiner Mutter, wenn die sich von ihm entfernen will. Mhm. Und läuft so an ihr, hängt immer mit ihr durchs ganze Haus und bleibt da auch generell lieber. Im Garten zum Beispiel fühlt er sich unsicher, kaum ist er draußen und aus den Augen fällt er hin und weint. Und da war er nicht alleine, der Peter in dieser Zeit. Es gab viele unterernährte, schlecht wachsende Kinder, die wirklich Schwierigkeiten hatten, auf die Beine zu kommen.
Ich weiß schon, woran das alles liegt. Ich merke das jetzt schon. Ich bin ja Hobbypsychologe. Der Typ hat sich also 6 Jahre an den Rockzipfel seiner Mutter geklammert.
Genau.
Irgendwann ist die Treppe runtergefallen, hat sich den Hals gebrochen, er hat seine Mutter verloren. Der Vater wusste nicht, wie er mit dem Sohn umgeht. Der Kleine steht ganz alleine und ab
möchte ich lösen.
Ab da wurde aus ihm ein Serienmörder. Habe ich recht?
Ist fertig. Wir können den Fall abschließen. Jochen,
das war's mit Folge 1 von vorn.
Ja.
Gut gemacht, Jochen.
Aber jetzt Spaß.
Stark.
Sag mal, es gibt doch bei Serienmördern gibt es doch immer so ein paar Dinge, die bei fast allen in der Kindheit vorhanden sind. Das eine ist Tiere töten oder quälen, das andere ist Zündeln und Bettnässen. Haben wir irgendwas davon noch bei Peter?
Mütter sind auch immer schwierig. Mütter und Väter. Also Scherz beiseite, aber tatsächlich ist diese Mutterbeziehung, die wird später auch nochmal eine Rolle spielen.
Mhm.
Und vor allen Dingen auch sowas wie eine ganz, ganz rigide christliche Prägung und ganz rigide Auslegung von Moral und wie Moral zu erfolgen hat.
Was aber wahrscheinlich damals gar nicht so untypisch war, oder?
Nicht also untypisch, vor allen Dingen auch nicht untypisch damals in der Zeit. Was jetzt der Vater in dem BBC-Interview verschwieg, was aber andere Zeugen berichteten, ist, dass die ihre Kinder durchgehauen haben, was das Zeug herhielt. Also da flog auch schon mal eine Faust zu Hause unter den Geschwistern, aber auch irgendwie seitens des Vaters. Also das war natürlich damals noch vollkommen klar, dass man Kinder schlagen muss, damit die in die richtige Schiene laufen.
Good times.
Ich könnte euch jetzt noch mit einer Studie langweilen zu Proteinmangel. Das ist eine 70 Jahre alte Studie, lang laufende Studie, die in England lief. Wir wissen, dass Armut dazu auch was beiträgt, dass jemand nicht so toll wachsen kann. Aber in Bingley, da sind wir ja immer noch in dieser gewachsenen Kleinschaft, da kennt man sich gut und da wussten auch im Nachhinein viele Leute gut über den Bescheid. Einer seiner Lehrer zum Beispiel erinnert sich lebhaft an den und hat gesagt, also in Englisch ist es natürlich immer noch schöner, in diesem britischen Englisch, er sei ein bemerkenswert unscheinbares Kind gewesen.
Bemerkenswert unscheinbar ist eine schöne Kombination.
Bemerkenswert unscheinbar, remarkably. Also er sei durchschnittlich intelligent gewesen, aber sehr gehorsam. Und das ist anscheinend ein Kompliment. Ganz zurückhaltend, immer in sich gekehrt und still. So kennt ihr eure Kinder auch, ne?
Also das erinnert mich an mich ehrlich gesagt ein bisschen auch.
Ja, so war ich auch. Also nichts Besonderes. In der Schule war Peter meistens allein. Und im Unterricht hat er ganz, ganz selten nur gewagt, sich zu beteiligen. Und deshalb haben seine Eltern jeden Tag in der Nachmittagspause nach ihm gesehen, um zu sehen, wie der zurechtkommt. Die haben sich Sorgen gemacht und haben dann beschrieben, der steht immer allein in der Ecke, ganz weit weg von den anderen Kindern. Und er sieht denen lieber von Weitem zu. Der ist denen körperlich überhaupt nicht gewachsen und wird oft gehänselt und regelmäßig auch angegriffen und rumgeschubst. Das hält er natürlich schlecht aus, weil er sich nicht wehren kann. Und sein Vater sagte relativ lapidar dann dazu im Interview, ja, das mache ihm ziemliche Sorgen.
Also der klassische Außenseiter. So.
Kein Gamer, also das war nicht. Das stand da nur. Ne? Er stand da.
Aber ich finde, also, es gibt halt so in jeder, also weiß ich nicht in jeder, aber ich habe so das Gefühl, jeder kennt so dieses eine Kind in seiner Stufe oder so, was so vielleicht auch ein bisschen komisch aussieht und irgendwie komplett abseits ist und ein bisschen komisch ist und vielleicht von manchen gehänselt wird, von manchen noch beschützt wird, aber in der Regel diese eine ganz krasse Außenseiter, den alle komisch finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, sowas kennt jeder von seiner Schule.
Die diese Strickpullis anziehen müssen, ne? Oder diese Sandalen.
Ja, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr als Strickpulli und Sandalen, aber ja, im Prinzip genau das, Jochen.
Ja. Ja, wisst ihr, und das Bild, ne, das hat jetzt, glaube ich, jeder. Also bei uns waren das auch entweder die ganz, ganz Dicke, die nicht im Sport zuletzt gewählt, oder die ganz dünnen, kleinen. Und das bleibt jetzt in der Schulzeit erstmal auch so, bis in Peters späte Teenagerjahre. Und da kommt der Junge, wie ein BBC-Reporter später sagen wird, out of his shell. Habt ihr eine Idee, was das bedeuten kann, ein Bild dazu, out of his shell kommen?
So? Ja, dass der so irgendwie plötzlich, also aus sich herauskommt logischerweise im Sinne von vielleicht, dass genau das Gegenteil sich entwickelt, er extrovertiert wird, vielleicht Frauen angräbt oder sowas. Keine Ahnung, so?
Ja, ich habe auch gedacht, das hört sich aber hübsch an, ne? Irgendwie so nach Kontakt und Aufblühen und Freiheit und irgendwie, ne? Jetzt wird er größer. Das Oxford Dictionary of Current English legt die Bedeutung, sich mehr für andere Leute interessieren, nahe. Und naja, irgendwie stimmt das im Fall von Peter Sutcliffe auch, nur auf die eher üble Art. Also,
ja, der musste wahrscheinlich eine ganze Zeit lang viel einstecken, viel leiden, wenn er da alleine in der Schule ist. Das hat er alles in sich reingefressen. Ja, und Mama ist nicht mehr da mit dem Rockzipfel. Der hat steckt was ein und jetzt kommt
Jochen,
alles
ist
aus
kein
ihm raus.
Rätsel.
Ja, ich will was dazu beitragen. Ja, und jetzt bricht gleich alles aus ihm raus und es müssen natürlich dann die Frauen drunter leiden.
Aber noch ist nichts Katastrophales passiert.
Ja, es kommt, aber es bahnt sich an. Ich merke das doch schon. Es bahnt sich doch an jetzt.
Noch nicht.
Aber bei anderen ist es halt so, dass die schon seit ihrer kleinsten Kindheit missbraucht, misshandelt werden, nur verprügelt. Und bei ihm ist ja ein bisschen Außenseiter und das ist es bislang.
Das ist, glaube ich, auch typunterschiedlich, ne? Wie die einzelnen Typen das so vertragen. Aber red mal jetzt mal weiter. Ich komme da gleich drauf.
Ja, also, das schmale, blasse Kind verlässt die Schule, nimmt ein paar Gelegenheitsjobs an und fängt an, sich für sein Aussehen zu interessieren. Und da wird er so in den späten Anfang der 60er wird er so ein Teddyboy und legt sich das entsprechende Äußere zu. Kennt ihr Teddy Boys und wie die aussahen? Frisuren, Outfits, Verhalten, Musik. Also die Teddy Boy Bewegung, die ging in England los, wie die meisten Jugendbewegungen ja dort ihren Anfang fanden, Anfang der 50er Jahre. Und das waren Typen, die haben echt relativ viel Unruhe in dieses sehr, sehr geordnete Großbritannien gebracht. Die Teddys brechen mit allen Konventionen, die Großbritannien bis dahin ausgemacht hat. Also die kleiden sich Bitte, die trinken zum Beispiel keinen Tee.
Kein Tee.
Ja, genau, da geht schon los.
Was? Ne?
Also das, ich halte euch keinen langen Vortrag über Jugendsubkultur in England, aber die allein die Outfits, die lehnten sich so an diesen Edwardian-Style, ne, mit Samtjacketts und diesen Creeps-Schuhen, hochgekrempelte Anzughosen. Das war natürlich ein totaler Skandal in den 50er Jahren und ganz, ganz besonders auffällig. Irre Frisuren mit sehr viel Gel und gescheitelte Tollen. Ich habe
so
ein paar Bilder
nochmal. Rockabilly-mäßig.
So ein bisschen Rockabilly-mäßig in den frühen Anfängen. Also Peter Sutcliffe ist eigentlich ein bisschen spät dran damit, nur kommt er auch vom Land und nicht aus London. Aber verfehlt mit seinem neuen Äußeren durchaus nicht die Wirkung auf die Mädchen seiner Peer Group. Also wenngleich die sagen, der wirkt ja eher stets unnahbar und so weniger kommunikativ. Aber dass der jetzt so ein bisschen mangelnde Social Skills hatte, das passte ganz hervorragend zu der Attitüde dieser Jugendbewegung. Die haben sich nämlich, gelinde gesagt, einen Dreck geschert darum, ob man sich gut benimmt und nett Konversation hält. Und da war das jetzt gar nicht so auffällig. Und weil Peter sich bisher noch weitestgehend freundlich verhält und nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn er abgelehnt wird durch Mädchen oder gleichzeitig zu viel getrunken hat, affektgesteuert agiert, misst niemand diesem Verhalten zu große Bedeutung zu. Und jetzt parallel zu seinem Coming out of his shell und seiner größeren Körperkraft nimmt Peter nach einigen anderen Hilfsarbeiterjobs einen Job an, der ihm ganz besonders gut gefällt. Und jetzt könnt ihr raten, was das wohl für einer sein
Metzger.
Könnte.
Metzger.
Ich sag Let's Play. Twitch-Streamer.
Metzger. Metzger ist ziemlich nah dran, Jochen. Er arbeitet als Totengräber und in Teilzeit auch als Bestatter in der Leichenhalle auf einem lokalen Friedhof. Und diese harte körperliche Arbeit macht ihm großen Spaß und große Muskeln.
Ich hatte mal einen Bekannten, der war auch Totengräber. Also
ja.
Oder Leichen, wenn man die Leiche aus der Wohnung holt.
Bestatter. Ne?
Ja, genau. als Aushilfsjob. Und der hat dann da immer davon berichtet, dass die wirklich dann, wenn sie die Treppe runtergehen, anfangen zu rülpsen und man hört ganz komische Geräusche aus diesen Särgen.
Oh Gott.
Ja. Der hat da ganz normal drüber gesprochen.
Aber, ja.
Komisch, dabei ist das gar kein normaler Job.
Ja, und Mick Sutcliffe, sein jüngerer Bruder, der hat ihn später beschrieben, auch, vor allen Dingen in dieser Zeit, als sehr, sehr ausdauernd. Und er hätte so einen langen Atem gehabt. Und er sei körperlich sehr, sehr, sehr fit gewesen. Also sein Bruder, der redet auch so ein relativ einfaches Englisch und sagt immer, he had very, very much oxygen. Und hätte überdurchschnittlich
vertragen. Kommt er denn da drauf, der Bruder?
Der hat richtig auf die Mappe gekriegt, weil er gesagt hat, der ist viel kleiner und leichter als ich, aber ist viel wendiger und kann viel härter zuschlagen. Und dieses Interview fand ich, das war ein BBC-Interview mit dem Bruder, das fand ich besonders spannend, weil ich dachte auch so, ja klar, man haut sich ja auch wahnsinnig gerne auf die Mappe gegenseitig als Brüder, das ist wohl so dann.
Aber England?
Ja, naja, und das war wahrscheinlich ne, normales an Raufereien und der Vater war ja wohl auch nicht so ganz ohne in diesem Haushalt, den es ja dann noch gab. Ja, jetzt ist aber Peter Sutcliffe tief traurig und enttäuscht, der wird nämlich gefeuert aus seinem Job, weil er aus Sicht seiner Arbeitgeber auf dem Friedhof und in der Leichenhalle viel zu langsam arbeitet. Der hält sich zu lange auf, der bleibt da irgendwie und buddelt nochmal und muss er nochmal in die Leichenhalle. Also er ist vollkommen fertig, als er diesen Job verliert, den er sehr, sehr gerne gemacht hat und heiratet in dieser Zeit. Wir sind mittlerweile 1974, seine langjährige Bekannte Sonja Sturmer. Nachbarn und Bekannten berichten, er werde in dieser Zeit häufiger als zuvor und regelmäßiger hinter dem Steuer seines Autos im Rotlichtviertel Bedfords gesehen. Und dieses Curbcrawling, also als potenzieller Freier oder Spanner unterwegs sein auf dem Autostrich, das praktizierte er auch, so Zeugen später, in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Sonja. Und da wird ihm auch parallel noch eine Affäre mit... guter Typ, ne? Ja, und Sonja blieb wohl zu Hause. Also die hat es jedenfalls nicht mitgekriegt. Jetzt ist er ja kein Totengräber mehr.
Wissen wir überhaupt irgendwas von seinen Beziehungen? Weil wir wissen, dass er ein Kind war und jetzt hat er geheiratet. Dazwischen haben wir nichts irgendwie, Freundinnen, Partnerinnen.
Nö, da hat er sich anscheinend nicht festgelegt.
Geheiratet.
Die Aussage zu Sonja ist, er kannte sie 8 Jahre vorher und sie waren Bekannte. Whatever that
also noch nicht mal wirklich Jugendliebe, sondern die kannten sich halt und dann heiratet er sie, aber liegt parallel auch so ein bisschen auf dem Strich, sich umzuschauen.
Da das Gefühl drängt sich einem auf und die Tatsachen sprechen auch dafür. Peter nimmt jetzt also, weil er kein Totengräber mehr sein darf, einen Job als LKW-Fahrer an und baut sein Interesse für schnelle Autos aus. Er wird auch gleichzeitig Stammkunde im lokalen Pub Royal Standard. Der Royal Standard Pub ist in der Nähe der Lamp Lane, das ist das lokale Rotlichtviertel in Bedford, was ein Zufall, und trifft dort seine ehemaligen Totengräberkollegen zum Trinken. Laurie Ashton, einer seiner ehemaligen Totengräberkollegen und Saufkumpan, berichtet später der BBC, als einmal jemand aus Versehen ein Glas vom Tisch fällt, schlägt Peter ihm deswegen unkommentiert ein volles Glas Bier ins Gesicht.
Das erinnert mich so ein bisschen an Trainspotting, ne? Der Typ, der da durchdreht.
Ja, relativ wortkarg wohl dabei. Ein anderes Mal, sagt sein Kumpel, verliert er die Beherrschung, als ein 16-jähriges Mädchen nicht auf seine Avancen eingeht. Da dreht er den Arm 16. um.
16.
Mhm. Also wir haben es ja auch häufig mit jüngeren Mädchen zu tun und die werden wir gleich nochmal drauf kommen. Der scheint nicht oft die Beherrschung zu verlieren, aber wenn es passiert, wenn ist es ganz offenbar beeindruckend. Ne? Und ein anderes Mal berichtet ein anderer verstörter Zeuge, sei er in die Kneipe gekommen und hätte ganz stolz erzählt, er hätte eine Prostituierte geschlagen und zwar mit einem Stein, den er in einer Socke geschleudert hat.
What? Das sind Geschichten, das sind so Geschichten, mit denen geht man in die Bar?
Offenbar.
Ich habe gerade eine Nutte mit einem Stein gehauen.
Ja, in einem Socken.
Ja gut, aber er redet ja sonst nicht viel. Dann ist das vielleicht seine Geschichte, die ist so ein bisschen wie ein Podcast dann auch. Mit dem Rest.
Aber das war jetzt auch nicht so, dass das jemand gesagt hat, okay, mit dir gehe ich jetzt mal zur Polizei. Das war wahrscheinlich dann so im Englischen so, ja gut, macht man aber nicht, ne?
Ja, so ein bisschen strange, ne? Und man, ihr kennt das vielleicht auch aus Kleinstädten, man mischt sich halt auch nicht so ein. Ne? Und da wird halt vielleicht auch mal schnell gesagt, ja, das ist der Karl-Heinz, so wenn der 3 Schnaps hat. Ne? Das war da wahrscheinlich gar nicht gemacht. So.
Ah, okay.
Hast du Infos dazu gefunden, wie es mit der gesetzlichen Lage in Sachen Prostitution in den 70ern in England aussieht?
Naja, in einer relativ katholischen Stadt, hast du was dazu an Zahlen gefunden? Die moralische Haltung war natürlich also relativ klar in der Zeit.
Moralisch ist das katastrophal, aber absolut. Ich meine, es ist so, dass zumindest Straßenprostitution verboten war. Was halt noch so ein Problem sein wird, wenn die Polizei versucht, mit irgendwelchen Prostituierten zu reden, die im Prinzip immer befürchten müssen, alleine dafür, dass sie irgendwas sagen, halt bestraft zu werden.
Ja.
Aber viel mehr habe ich nicht dazu gefunden, wie groß die Strafen waren, ob es auch Strafen für die Freier gab und so weiter und so fort.
Ja. Und was ganz interessant ist, die haben später eine der Prostituierten auch interviewt in der BBC, die zu der Zeit damals dort tätig war. Das wurde nicht so offen gesagt, das schien aber durch. Und die sagte, der Typ war keiner, der so auf Mädchen zuging. Der hat immer nur so gegrinst und da wartete immer nur drauf, angesprochen zu werden. Und das hat wohl mit den ortsansässigen Mädchen nicht so gut funktioniert.
Das hat auch das, übrigens bei den ortsansässigen Mädchen in Frankfurt auch nicht gut funktioniert.
Also nicht
einfach dazu stehen, zu hoffen, dass die einen ansprechen.
In den 90ern ungefähr war das in Frankfurt, das war auch nicht eine sehr gute Taktik.
Es hat übrigens auch nicht in Düsseldorf funktioniert, einfach dazustehen und zu denken, die Mädchen kommen auf einen zu.
Ja, genau. Und es hat übrigens auch nicht funktioniert, sie anzusprechen. Das hat auch nicht funktioniert.
Das
Lass mal so nicht
funktionieren. Hast du es mal mit einem Stein in der Socke versucht?
Tatsächlich nicht. Das war so die einzige Sache, die ich noch nicht versucht hatte. Ja. Na gut, ich wollte nicht, sorry.
Naja, offenbar ist es tatsächlich bei Peter so gewesen. Sein Kumpel sagte später der BBC, er hatte diesen total kontinentalen Look. Und zwar sagte er dann noch, Peter geht nicht zu den Mädchen, die Mädchen kommen zu ihm. Also wir kommen jetzt langsam, bei ihm hat es irgendwie funktioniert. Später werden auch viele Aussagen, dass er sehr, sehr charmant sein konnte. Und auch sehr viel später werden Frauen, die mit ihm in Kontakt stehen, über seinen Charme und seine Anziehungskraft berichten. Also das ist schon eine interessante Nebenschiene, die man da nochmal betreten kann. Jetzt haben wir den 5. Juli 75 und Sutcliffe begeht seine erste nachweisbare Straftat. Und zwar schlägt er Anna Rogalski mit einem Hammer, und zwar auf den Hinterkopf von hinten, und sticht auf sie ein. Da ein Nachbar die Tat bemerkt, flieht er. Und Rogalski überlebt den Angriff, verliert in Folge, weil sie ist schwanger und verliert ihr Baby in Folge. Es gibt zwei weitere gleichartige Attacken auf Frauen geben. Entdeckt wird all das allerdings erst sehr, sehr viel später. Und sein erster Mord lässt auch nicht lange auf sich warten. Und zwar ermordet er Wilma McCann in Leeds im Oktober 75.
Also kurz die nach dem ersten Angriff, ne?
Kurz nach dem ersten Angriff. Und es wird also diese Wilma McCann, die ist 28 Jahre alt, ist Prostituierte, hat Kinder, drei Kinder, wird gefunden. Und der Gerichtsmediziner, der ihre Leiche untersucht, sagt, es sei ein absolut außergewöhnlicher Fall gewesen. Die Auffindesituation war 100 Meter von ihrer Wohnung auf einem Sportplatz. Es sei mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen worden und es gab ein absolut exzessives, mehrfaches Einstechen auf immer dieselben Stellen, besonders exzessiv in den Unterleib. Die Yorkshire Police hatten sofort die Fahndung eingeleitet. Da ist derzeit Oberinspektor Keith Hallowell am Start. Der ist ganz zuversichtlich. Es ist schon sein vierter Mord an einer Prostituierten 1975. Das schien wohl nicht so selten zu sein. Und die Aufklärungsrate ist relativ hoch. Insofern.
Ich muss mal kurz, einhaken.
Gerne.
Denn bei diesem gesamten Fall wird später so sein, dass es A, ein riesengroßer Fall sein wird, einer der größten Kriminalfälle in ganz England, und wo es massives Bohai erstmal um den Fall selbst im Laufe der Zeit gibt und danach um die Ermittlungen. Und es wird später viele, viele Anschuldigungen geben, was an Ermittlungen schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das immer interessant, oder fand ich das immer interessant, so ein bisschen zu gucken, was passierte nach welcher Tat. Und inwiefern ist es vielleicht nachzuvollziehen oder eben auch nicht nachzuvollziehen, wie die Polizei agiert oder reagiert hat, was sie richtig oder falsch gemacht haben und was für Fährten es gab. Und was ich zum Beispiel da ganz interessant fand bei dem Fall von Wilma McCann war, dass die Polizei sich dazu entschieden hat, zunächst mal nicht von ihr als Prostituierter zu sprechen, weil sie sich halt befürchtet haben, dass die Bevölkerung sich nicht dafür interessiert, wenn eine Prostituierte umgebracht wird. Übrigens, die Polizei hatte recht damit, die Bevölkerung interessierte sich auch nicht dafür, im Positiven zumindest. Und von den Freiern hat die Polizei als Boyfriends gesprochen, also ihre Freunde, nach denen sie gesucht hat und mit denen die Polizei Kontakt haben wollte, um eben zu klären, ob einer von denen verantwortlich ist. Und sie haben Fotos von den Kindern veröffentlicht, alles um Sympathien bei der Bevölkerung zu generieren. Hast du dir was notiert zum Thema falsche Fährten, Alice?
Jede Menge, aber ich bin immer froh, wenn du noch mehr dazu ergänzen kannst. Ich habe immer, weil es einfach so furchtbar viele Morde werden, die dieser einst niedliche, schwächliche kleine Junge begeht, habe ich immer so Ansätze, gehe immer gerne rein. Das zum Beispiel habe ich nicht rausrecherchiert bekommen.
Ich hab da zwei falsche Fährten bei dem Fall. Das eine war ein Auto, irgendwie ein rotes Auto mit einem Nummernschild, woraus man schließen konnte, wann das zugelassen wurde, wo ich nachgeschaut habe, dass es keines von den Autos war, die tatsächlich von Sutcliffe gefahren wurden. Also die, diese Autofährte war falsch. Dann der Fahrer des entsprechenden Wagens wurde beschrieben als entweder aus den West Indies stammend oder schwarz. Auch das ist falsch. Ja. Und eine weitere falsche Fährte, ein etwa 50-jähriger Fahrer, der gesucht wurde. Okay. Und das sind so alles Sachen, die wir immer im Hinterkopf behalten müssen, weil ich glaube, sagt euch das, der Begriff Hindsight Bias etwas oder Rückschaufehler heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Naja, ich kann es mir jetzt ungefähr ableiten. Also, dass man halt
also es ist
von falschen Annahmen ausgegangen ist und immer diese falschen Leads sozusagen verfolgt hat.
Nee, es ist ein bisschen was anderes. Es ist ein Hindsight Bias beschreibt, wenn man im Nachhinein etwas betrachtet mit den Informationen, die man jetzt hat und dann sagt, ja, das hätte man ja wissen können. Okay. Oder das, diese Untersuchung war aber dumm oder diese Schlussfolgerung war dumm.
Also das, was wir bei Fußball machen regelmäßig.
Genau, was man beim Fußball ist es wirklich genau so, dass man halt sagt, die Auswechslung oder die Einwechslung
war ja blöd. Die Aufstellung war ja dumm, der war ja super schlecht.
Weil wir ja jetzt wissen, dass die Mannschaft verloren hat und dass irgendwie der Spieler X oder Y scheiße gespielt hat, also sagen wir, war es dumm, ihn aufzustellen. Und tatsächlich muss man natürlich immer, wenn man etwas beurteilt, sich überlegen, war die Entscheidung denn zum Zeitpunkt, als sie getroffen wurde, ohne das Wissen, was wir aus der Zukunft haben, war sie schlecht oder war sie nicht schlecht? Und deswegen schreiben wir uns jetzt schon mal auf, es gab schon beim ersten Fall zwei richtig große falsche Fährten von zwei Personen, die nichts mit dem tatsächlichen Täter zu tun haben und in dem Fall einem Auto. So. Ja. Also machen wir, ich wollte dich da nicht in der Fahrt stören, aber
damit ich jetzt richtig liege, ich habe einen Strich gemacht jetzt bei ein Opfer haben wir schon mal, einen Strich,
ein Opfer haben wir, das ist
und was mich noch gefragt, was ich mich gefragt habe, bei der Frau, die davor erwähnt wurde, so im Vorbeigehen, Hammerschläge auf den Hinterkopf, aber die Frau war nicht tot, ja, und das hat auch keinen gestört oder was?
Nee, die war eine von sieben insgesamt, die bekannt sind, die angegriffen wurden.
Okay.
Das ist nicht weiter verfolgt worden.
Ich habe 10 wenn, Georg, auf,
wenn du dazu noch was hast. Echt? Hast du mehr? Georg hat 3 mehr.
Vielleicht habe ich falsch nachgeguckt. Also ich glaube, ich habe insgesamt, da wurde geschrieben von 13 Opfern, die ums Leben gekommen sind und 10, die es überlebt haben. Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
Okay. Ja, also die, was natürlich später interessant wird, sind die Aussagen derer, die es überlebt haben, die auch im Laufe der Ermittlungen nicht gehört wurden, obwohl sie gesprochen haben, beziehungsweise deren Aussagen nicht ernst genommen wurden oder ne, wir gucken nochmal, was
passiert. Auch dazu habe ich noch viel. Kommen wir dann bei den nächsten Fällen noch zu.
Es geht nämlich weiter, kaum 3 Monate später. Im Januar 76 wird in Leeds die 42-jährige Emily Jackson gefunden. Und auch sie eine Prostituierte und auch sie getötet nach dem gleichen Muster. Die Schläge mit dem Hammer auf den Hinterkopf, die Stiche in den Unterleib. Und diesmal merken die Ermittler, ist es wohl sehr gewalttätig zugegangen, noch gewalttätiger als vorher. Denn offenbar hat, wie wir wissen ja, wer es war, der Täter, den mit seinem Stiefel derart auf ihr Bein eingetreten, dass ein Stiefelabdruck in ihrem Bein blieb und die Fußabdrücke seines Stiefels auch im Boden zu finden waren. Und damals, 1976, war Fußspuren konnte man schon mal ganz gut aufnehmen, DNA und sowas ja noch nicht. Aber die Spur der Arbeitsschuhe, Größe 40,5, ließ die Ermittler darauf schließen, dass sie es offenbar mit einer Person aus dem Arbeitermilieu zu tun haben. Denn Menschen, die nicht im Arbeitermilieu tätig waren, trugen solche Schuhe in der Regel nicht. Also das war eine Spur, die weiter verfolgt wurde. Und dann lief die Ermittlung weiter, aber relativ erfolglos und da tauchte auch ein Jahr gar keine weitere Leiche auf. Es versendete sich.
Ich habe noch
ein bisschen
was zu Emily übrigens.
Gerne.
Und zwar bei Emily, also erstmal, die Emily war verheiratet zu dem Zeitpunkt und die hatten irgendwie, glaube ich, drei Kinder oder so, 3 oder 4 Kinder. Und der älteste Sohn ist mit 14 gestorben, ist aus dem Fenster gestürzt und seitdem war es mit der Ehe nicht mehr so ganz cremig, sage ich mal, lief nicht mehr so ganz gut. Und dann gibt es unterschiedliche Informationen dazu, wie sie zu Prostitution gekommen ist. Eine Variante, die ich gelesen habe, war, dass ihr Mann sie dazu genötigt haben soll. Die andere Variante ist die, dass die gute Frau halt einen ordentlichen Appetit entwickelt hat, sage ich mal so, und das gemacht hat aus Spaß an der Freude und nebenbei noch, um sich die Haushaltskasse oder um die Haushaltskasse aufzubessern. Und hat mit ihrem Mann zusammen, glaube ich, noch, oder der Mann hat irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Art von Geschäft betrieben. Und sie ist jedenfalls mit dem Firmenwagen als Prostituierte durch die Gegend gefahren, wo dann auch Spuren genommen wurden. Mit ihr, als sie getötet wurde, wurde zum ersten Mal von Callgirl-Mörder gesprochen. Also da wurde zum ersten Mal von der Polizei gesagt, dass es sich um Prostituierte gehandelt hat. Und der Fall auch in Verbindung gebracht zu dem anderen. Also die beiden sind verknüpft worden, die beiden Morde. Richtigerweise, muss man sagen. Es gab direkt wieder eine falsche Fährte, wieder ein falsches Auto, nämlich ein Land Rover, der gesehen wurde und wo überprüft wurde. Die nächste falsche Fährte war ein Transit, also ein Ford Transit Van. Alleine da sind über 300 Besitzer von solchen Wagen überprüft worden, ohne Ergebnis. Und der Fußabdruck, der genommen wurde, als Folge dessen gab es die Anweisung, alle festgenommenen Männer, die in einem Handwerksberuf arbeiten und Arbeitsschuhe tragen, einer Befragung zu unterziehen. Und damit wurden im Laufe des Falles 11.000 Menschen befragt, alleine wegen dieser Fährte mit dem Arbeitsschuh.
Wenn du sagst befragt, heißt das einfach, haben sie es gemacht? Und dann sagen 11.000 Leute nein.
Ja, also es gibt halt irgendwie, es gibt halt unterschiedliche Formulierungen mit Untersuchung und dann gibt es Interview, was natürlich nicht so, wie wir es kennen, Interview ist mit einem Prominenten, sondern halt eben eine Befragung im kriminalistischen Sinne. Aber ich glaube, da muss man dann nochmal unterscheiden, ob derjenige verdächtigt wird oder nicht verdächtigt wird, weil das auch wiederum unterschiedliche Rechte für denjenigen bedeutet, ob er die Aussage verweigern kann und so weiter und so fort. Also es ist mit 11.000 Leuten gesprochen worden. Wie viel, weiß ich nicht. Die Information habe ich nicht. Aber ihr merkt jetzt schon, es sind zwei Fälle gewesen. Wir haben schon jetzt 4 Autos, allesamt falsch. Zwei falsche Personen, die verdächtigt worden sind. Und dann diese Spur mit dem Arbeitsschuh, Größe 7, glaube ich, englische Größe 7, wo irgendwie über 10.000 Leute deshalb befragt wurden. Also es türmt sich jetzt schon, Informationen türmen sich so langsam auf.
Aber so der Alarmzustand bei der Polizei, der ist jetzt schon relativ groß, weil es ist jetzt schon die zweite Frau, also jetzt nimmt sie ordentlich Fahrt auf. Oder kann man jetzt schon vom Serien, also wie war die Stimmung jetzt schon bei der Polizei? Die waren noch...
Nur, die sind schon alle ziemlich auf Zack, ne? Wie Georg gerade beschrieben hat. Aber es kommt halt einfach erstmal nicht dazu, dass noch eine Leiche auftaucht. Das passiert jetzt erstmal nicht, obwohl der Gerichtsmediziner Michael Green später sagt, das war ihm klar, dass da was nachkommt. Und so war es dann auch. Und zwar im Februar 77, über ein Jahr später, wird Irene Richardson gefunden, 28 Jahre alt, im Roundhay Park. Das ist am Stadtrand im Norden. Ist übrigens einer der größten Stadtparks Europas mit 2,8 Quadratkilometer und jährlich bis zu 1 Million Besucher. Also das ist ein großer, großer Park. Das Muster ist wieder das gleiche. Ne? Hammer, Hinterkopf, Unterleib, total oft zugestochen. Ab jetzt ist klar, wir haben es mit einer Serie zu tun. Und das ist auch der Polizei klar. Jetzt hat aber der Täter noch mal mehr getan. Was er nämlich mit Irene Richardson tut, ist, dass er den Ermittlern sowas wie ein Zeichen gibt, wo die Ermittler sagen, der Effekt sollte sichtbar sein. Der arrangiert die Leiche 2 bis 3 Mal neu hin, bis sie so liegt, dass es auch richtig schrecklich aussieht, und stellt zum Beispiel ihre Stiefel akribisch und Kleidungsstücke, legt er akribisch neben die Leiche und den Inhalt ihrer Handtasche. Sie finden als Spur Reifenabdrücke eines Autos und Georg hat gerade schon erzählt, was da so los ermittelt wird, wie viele Leute befragt werden, geht weiter. Diese Reifenprofile passen auf 100 Wagenmodelle, die theoretisch diese Reifen benutzen könnten und so werden 30.000 Menschen kontaktiert, die möglicherweise diesen Reifen an ihrem Auto haben. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick auf die Zeit 18 Monate vorher, und zwar vor dem ersten Mord. Georg hat eben schon gesagt, es gab Frauen, die das überlebt haben. Und so gab es im August 75 einen Überfall auf ein Mädchen namens Tracy Brown. Die war 14 Jahre alt und die berichtet später, sie ist abends nach Hause gegangen, und hat sich unterhalten mit einem freundlichen Mann, länger auf der Straße im Dunkeln. Er war ganz freundlich, sehr, total angstfrei war sie, hat keinerlei Gefahr verspürt, hat sich locker freundlich mit dem unterhalten, hat dann einen Schlag auf den Kopf bekommen, ist gestürzt, wurde bewusstlos, wachte wieder auf und sagte selbst, sie war panikfrei, weil der so in Ordnung mit ihr war irgendwie. Hat immer nur gesagt, hör auf, bitte, hör auf. Der schlug auf sie ein, wurde dann durch ein Auto gestört, sie wurde bewusstlos und er ist geflüchtet. Die hat eine Täterbeschreibung abgegeben und ein Phantombild. Und das wird später nochmal eine Rolle spielen, dieses Phantombild, das sie erstellen konnte, weil sie sich so lange mit ihm unterhalten hat. Da gibt es keine Verbindung, es sei denn, Georg, du hast was gefunden zu diesen Morden, diesen dreien, die bisher passiert sind. Da kommt niemand drauf.
Ja, das sind noch mehrere, so, wo keiner drauf kommt. Zwischen den beiden Morden, die wir zuletzt hatten, gibt es noch Marcella Claxton, die angegriffen, aber nicht getötet wurde. Wo die Polizei halt auch nicht davon ausgeht, dass diese Verbrechen zusammengehören. Zum einen, weil die keine Stich- oder Schnittverletzungen hat wie die anderen Opfer. Eigentlich nur, weil er nicht dazu gekommen ist. Und zum Zweiten nehme ich zumindest an, dass das auch eine Rolle gespielt hat, weil sie schwarz ist. Und die bisherigen Opfer das nicht waren und es halt üblicherweise bei solchen Serienkillern so ist, dass sie halt meistens zumindest Angehörige ihrer eigenen und dann eben auch eben der gleichen Hautfarbe angreifen und töten. Also es ist sehr, sehr selten, dass es gemischt ist. Die wird halt auch nicht ihm zugeordnet und das ist so ein Ding, was halt im Laufe der Zeit häufiger mal passiert, dass die Polizei sich nicht sicher ist, wer ist diesem Täter zuzuordnen und dementsprechend auch, welche Informationen, die ein Opfer gegeben hat, beschreiben denn tatsächlich den richtigen Täter, diesen Yorkshire Ripper oder möglicherweise einen Trittbrettfahrer oder jemanden, der gar nichts damit zu tun hat, der halt nur einfach einen ähnlichen Angriff verübt hat.
Also es wird weiter gefahndet. Wir sind bei der letzten Toten gefundenen, sind wir im Februar 77, jetzt sind wir im April 77 und es wird gefunden Patricia Atkinson, 32, in Bradford. Sie ist Prostituierte, arbeitet häufig über einen Pub in Bradshaw, gabelt da ihre Kundschaft auf. Und der Gerichtsmediziner sagt später, diese Tötungsvariante war wieder so wie in den vorangegangenen drei Morden, aber eine Gewalteskalation noch mal stärker, als es vorher der Fall war. Und zwar hat er ihr so auf den Kopf geschlagen, dass die Gerichtsmediziner von einer Murmelsackstruktur des eingeschlagenen Schädels sprechen. Wenn sich durch die vielen Schläge mit massiven schweren Gegenständen so ein Netz über den Schädelknochen bildet. Fundort war erstmals, und da ändert sich ein bisschen die Strategie oder die Vorgehensweise, war die Oak Avenue in Bradford, und zwar die Wohnung der Patricia Atkinson. Die Polizei fand sie bäuchlings auf dem Bett liegend. Und auch hier hatten wir wieder Spuren zu finden, wie einen Stiefelabdruck, blutig auf dem Bettlaken, identisch mit dem Stiefelabdruck bei Emily Jackson, die in Leeds im Januar 76 gefunden wurde. Wir sind also jetzt nach 18 Monaten bei einer Bilanz von 4 toten Frauen und insgesamt 13 Kindern ohne Mutter.
Und die gleichen Schuhe hat er wieder verwendet, ja?
Ja. Also die Ermittlungen laufen an. Es gibt 2300 Hausbefragungen. 2000 Aussagen werden protokolliert. Nichts hat Erfolg. 9 Wochen später wird die nächste Leiche gefunden. Und zwar Jane McDonald, 16 Jahre alt, Verkäuferin, im Juni 77. Und gefunden wird ihre Leiche von Kindern auf einem Spielplatz in der Nähe ihres Wohnortes. Und offenbar, so wird später herausgefunden, war sie auf dem Heimweg vom Ausgehen. Jetzt übernimmt West Yorkshire Police. Und wir haben es zu tun mit einem Wendepunkt der öffentlichen Wahrnehmung, denn selbst die Polizei formuliert es so, jetzt hatten wir es mit einem unschuldigen Opfer zu tun. Und der Pressetenor war, jede kann es treffen. Also nicht nur die bösen Prostituierten, ne, sondern auch die ganz normalen Frauen. Angst und Schrecken breitete sich daraufhin aus in der Bevölkerung. Und kann man auch noch mal vielleicht einen Blick auf die Haltung der prostituierten Frauen werfen. Die Fahndung übernahm George Oldfield. Das war der stellvertretende Polizeipräsident. Der leitete ab jetzt die Ermittlungen. Und zwar als erste Amtshandlung wollte er alle Informationen bündeln. Das war bei der Fülle der Hinweise eine erdrückende Masse und zu der Zeit konnten ja noch nichts digital verarbeitet werden. Das heißt, der Mann hat, Oldfield hat alles auf Karteikarten schreiben lassen, hat alles aufgenommen und wollte Querverweise erstellen. Er wollte detailliertere Zeugenaussagen, hat seine ermittelnden Beamten losgeschickt mit noch detaillierteren Aufträgen. Hat ein Karteikartensystem installiert, es war aber zu klein für die Datenmenge. Und später sagte der Anklagevertreter Sir Harry Ognall, sie hatten tonnenweise Papier und in dem Office mussten sie den Boden verstärken, weil das so schwer war, dass der Boden durchgebrochen ist. Der trug das Gewicht des Papiers nicht mehr. Also schlussendlich, man hört sich schon nach viel Papier an, die Infos konnten einfach nicht effizient geordnet werden und diese Informationsflut durch die vielen, vielen Verhöre und Ermittlungen sollten sich auch noch als Hemmschuh für die Ermittlungen erweisen.
Und zwar ganz gewaltig. Ich muss mal kurz einhaken, gerade was diese Jane McDonald betrifft. Also zum ersten Mal hatten wir zwischendurch noch wieder zwei falsche Fährten. Das eine waren Reifenspuren, aus denen nichts geworden ist. Da hast du eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Das zweite ist, dass es zwischendurch eine falsche Fährte gab, dass der Täter einen irischen Akzent hat, was wiederum auch für über 2000 Durchsuchungen oder Befragungen geführt hat. Der hat keinen irischen Akzent, der Sutcliffe. War also auch wieder komplett falsch. Dann die Geschichte mit Jane McDonald, die ist halt deshalb so irre, weil im Nachhinein der Polizei vorgeworfen wird, wie kann man denn sowas sagen, irgendwie von einer Unschuldigen sprechen und damit halt suggerieren, dass alle anderen vorher, weil es ja Prostituierte waren, Schuldige sind. Aber genauso war die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Die Polizei war nur so dumm, genau das zu sagen, was die Öffentlichkeit bis dahin auch so gedacht und geglaubt hat. Denn da hat sich auch niemand besonders dafür interessiert, was da passiert ist. Und oder einen riesen Bohai gemacht. Das fing halt erst damit an, dass dieses 16-jährige Mädchen, die eben keine Prostituierte war, zum Opfer geworden ist, wo alle plötzlich gemerkt haben, oha, wenn es die trifft, dann kann es ja irgendwie auch mich treffen oder die Tochter treffen oder wie auch immer. Und jetzt macht doch mal bitte hin. Aber in dem Zusammenhang, ich habe ein Statement vom Vater von dieser Jane McDonald gehört, wie er vom Tod seiner Tochter erfahren hat. Die Polizei hat bei ihm geklopft oder geklingelt und gefragt, sind Sie der Vater von Jane McDonald? Er sagt, ja, er hat gestern Nacht nicht angerufen. Ich werde sie umbringen, wenn sie nach Hause kommt. Polizisten sagen daraufhin, das wird wohl nicht nötig sein. Die Antwort der Polizei gewesen. Also wenn ihr euch mal fragt, was wohl die unsensibelste Art und Weise ist, mit so einem Fall umzugehen, dann glaube ich, haben wir einen Gewinner. Und unfassbar. Also ich meine, man kann über, es gibt viele Dinge, wo ich sagen kann, die kann ich irgendwo nachvollziehen, die bei schlechter Polizeiarbeit passiert sind. Aber das, irre. Danach kommt wiederum an Fährten oder was dann passiert. Alice hat es eben zusammengefasst mit diesem Karteikarten-Ding und dass im Prinzip jeder Schnipsel Informationen aufgenommen wurde und genau das nachher das größte Problem war, weil es im Prinzip bei dem Fall zumindest keine elektronische Datenverarbeitung gab. Es gab schon sowas wie Computer, es gab auch Polizeicomputer, die mit manchen Informationen gefüttert waren, in dem Fall aber nicht. Das waren alles Sachen, die irgendwo aufgeschrieben wurden. Das Mädel hat im Laufe des Abends 200 Menschen sind ihr irgendwie begegnet, ne, irgendwo auf der Straße in ihr vorbeigegangen und so weiter. Die sind alle befragt worden. Dann hieß es, eine Frau aus der Gegend hatte Nummernschilder aufgeschrieben an dem Tag oder in den nachfolgenden Tagen. Und daraufhin sagte der leitende Ermittler, das ist eine gute Idee, schreibt doch jetzt mal alle Nummernschilder auf, wenn ihr irgendwo ein verdächtiges Fahrzeug seht. Das könnt ihr euch vorstellen, bei allein 200 Leuten, die das Mädel gesehen haben, wenn er danach sagt, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, schreibt das Nummernschild auf. Und das alleine wiederum hat für 3.700 Befragungen gesorgt. Und die nächste falsche Fährte kommen wir später zu, aber es gibt dann wieder eine, als der Täter völlig anders beschrieben wird, als Sutcliffe tatsächlich ist. Aber dieses mit dem Karteikartensystem wird noch zu einem riesengroßen Teil dazu führen, dass nachher nichts mehr an Informationen wirklich da ankommt, wo es ankommen sollte.
Dann hast du meine Frage gerade schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, also die Polizei hat so im Moment so eigentlich gar keinen Plan, ne? Also gar keinen Plan, wie sie arbeiten soll, gar keinen Plan, wer dahinter stecken könnte. Es wirkt so relativ wahnsinnig, wie die arbeiten.
Also erstens, sie haben natürlich keinen Plan, wer dahinter stecken könnte, weil woher auch? Sie wissen halt den Modus operandi, sie wissen, was der gemacht hat, aber er hat an verschiedenen Orten zugeschlagen. Es gibt ja bisher auch noch wir wissen sogar heute, dass es bis zu dem Zeitpunkt noch quasi keine nützliche Information gab. Es gab viele Informationen, tonnenweise Informationen, die meisten davon waren falsch oder unbrauchbar. Und was die Polizei halt gemacht hat, ist,
was wir im Verlauf auch lernen werden, ist, dass über den Fall die einige neue Ermittlungsmethoden entwickelt werden. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, dass wir uns in den 70ern bewegen. Das ist ordentlich lange her. Da war auch noch nicht der Standard in den Ermittlungen so angelegt über solche Fälle.
Vor allen Dingen die Art und Weise, wie diese Informationen zusammengetragen werden. Die Polizei macht eigentlich das, was logisch ist. Sie befragt jeden, der mit diesem Fall zu tun hat und sammelt alle Informationen. Nur das werden halt dann im Laufe der Zeit sehr, 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 sehr viele. Ja. Und sehr, sehr viele unbrauchbare auch.
Es kommen Informationen dazu, denn 3 Monate später wird in Manchester im Oktober Jean Jordan gefunden, eine 21-jährige Prostituierte, und zwar in einem Kleingarten in Friedhofsnähe. Diesmal sind die Ermittler und vor allen Dingen die Gerichtsmediziner haben eine interessante Spur gefunden, weil sie Fliegeneier in den Stichwunden finden. Und zwar von einer Fliegensorte, die sonnenzugewandt Eier legt. Und die Leiche liegt aber anders. Und dadurch haben sie eigentlich einen Durchbruch schon in den Ermittlungen. Sie sehen, die Leiche, die muss 2 bis 3 Tage im Dunkeln gelegen haben. Und das spricht dafür, dass der Täter zurückgekommen ist. Jetzt gibt es eine neue heiße Spur, und zwar finden sie die Handtasche der Jean Jordan, und darin befindet sich ein 5-Pfund-Schein. Sie rekonstruieren den Weg des Scheins von der Bank of England nach Yorkshire, und 35 Firmen kommen in Frage als Auszahler an Angestellte. Unter ihnen ein Angestellter der TNWH Clark Firma, und zwar der Lkw-Fahrer Peter Sutcliffe. Und jetzt wird es die erste Vernehmung Sutcliffes geben. Die Polizei besucht ihn zu Hause. Seine Frau Sonja verschafft ihm allerdings ein Alibi. Und Sutcliffe behauptet, er sei an dem Abend, sie hätten eine Party zu Hause gehabt, er hätte noch Partygäste heimgefahren. Und Sutcliffe selbst sagt später, die Beamten waren tödlich müde und total erschöpft und waren relativ schnell und dankbar auch wieder weg. Ein Beamter, der da beteiligt war, sagte später, das war an dem Tag unsere 400. Vernehmung.
Also die stehen vor dem Mörder, sind müde, hauen wieder ab.
Ne? Und Sonja sagt mir, der war da.
Eine Frage, was die Frau angeht. Heißt das, sie ist Komplizin, sie weiß von den Taten und deckt ihn wissentlich? Oder hat er gesagt, hier, ich brauche ein Alibi, ich habe Scheiße gebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass sie ihn, also so ohne weiteres würde sie ja nicht einfach vor der Polizei lügen, ohne dann auch mal ein paar Fragen zu stellen, oder?
Ja, und diese Frage haben sich Leute ja auch später dann gestellt. Die Frau ist tatsächlich auch noch lange bei ihm geblieben, nachdem er dann irgendwann doch gefasst wurde. Aber auch da gibt es einen tief religiösen Hintergrund und sowas wie fast eine, ja, große, also die im Prinzip, klar, ist Etienne, müsste man von Komplizenschaft sprechen, die hält einfach das Maul. Und die wird ihre Gründe haben.
Ne, mir geht es einfach nur darum, wie sehr weiß sie, was ihr Mann überhaupt gemacht hat.
Nach ihren Aussagen später wusste sie nichts. Und hat hingenommen, dass ihr Mann Kneipengänger war und als Lkw-Fahrer sowieso viel unterwegs und so.
Ich habe übrigens auch nach der auch Info immer, gesucht, weil ich mich das auch gefragt habe.
Ja.
Aber eine richtig gute Info gibt es nicht. Es gibt nur später, wenn er festgenommen wird, legt er großen Wert darauf, dass er derjenige ist, der das seiner Frau mitteilt, weswegen er festgenommen wurde und so weiter und so fort. Von daher würde ich davon ausgehen, dass sie ihm zwar das Alibi gegeben hat, obwohl er eigentlich keins hätte haben können, aber noch nicht in dem Wissen, was er tatsächlich gemacht hat. Und was diese Geschichte wieder mit der 5-Pfund-Note oder mit dem 5-Pfund-Schein betrifft, das ist halt zum ersten Mal eine im Prinzip richtige Fährte, wo man sich halt auch fragen muss, wie verlässlich oder sinnvoll war die zu dem Zeitpunkt. Erstmal gab es wieder einige an falschen Fährten noch vorher. Es gab irgendwie noch eine Täterbeschreibung, dass der Täter größer als 6 Fuß, also größer als 1,83 ist. Und Sutcliffe ist 1,73. Also das war völlig falsch. Und dann wieder falsche Fährten, was die Marke bzw. Art des Autos betrifft, das zur Folge hatte, dass 300 Polizisten 55.000 Autos ohne Erfolg überprüften. Und insgesamt der Zählerstand für die Autos auf 101.000 angesprungen ist zu dem Zeitpunkt. Also zu dem Zeitpunkt haben sie schon über 100.000 Autos überprüft. Was nochmal einmal mehr so ein bisschen ins Gedächtnis rufen sollte, wie das halt aussieht, wie du eben beschrieben hast, wenn die Polizisten dann halt so eine Standardbefragung aus ihrer Sicht machen. Und es war wohl so, dass die ursprüngliche, dieses Nachverfolgen dieser 5-Pfund, dieses 5-Pfund-Scheins, ich glaube, 6.000 oder 8.000 mögliche Empfänger ergeben hat. Eine weitere Eingrenzung davon hat dann unter Vorbehalt 250 um den Dreh rum ergeben, aber die erste waren, glaube ich, 6.000 oder 8.000. Und das immer unter der Voraussetzung, dass man glaubt, dass der Schein auch tatsächlich vom Täter direkt bei der Prostituierten gelandet ist, was natürlich alles andere als gesichert ist. Kann ja sein, dass irgendwer bekommt den Schein, bezahlt damit irgendwo und so weiter und dieser Schein wandert halt. Also nur unter der Annahme, dass dieser Schein unmittelbar nach der Auszahlung durch den Arbeitgeber direkt bei der Prostituierten landet und vom Täter ihr gegeben wurde, hättest du da halt eine sinnvolle Fährte gehabt oder hattest du zu dem Zeitpunkt eine sinnvolle Fährte. Wobei in dem Fall halt wieder auch nicht, weil er ein Alibi bekommen hat und es gibt später noch einen weiteren Ermittlungsfehler, was diesen 5-Pfund-Schein betrifft, aber da werden wir dann vermutlich später nochmal drauf kommen.
Ja, und wir haben auch noch so viele Leichen, Georg, ne? Also das ist halt jetzt tatsächlich erst die 6. Leiche.
Wie viele haben wir denn
jetzt
im Moment? Ja. Nur mal, sind wir jetzt bei 6?
Jetzt sind wir bei 6 Leichen und 6. Diese verpasste Gelegenheit, ne, die mit den müden Ermittlern, ne, die man sich so vorstellt, und die hat tragische Folgen, denn innerhalb der nächsten 6 Monate werden 3 weitere Leichen gefunden, ohne denen ihre würde absprechen zu wollen, würde ich das gern zusammenfassen, damit wir noch ein bisschen mehr drauf gucken können, weil Georg, glaube ich, noch viel hat zu den Ermittlungsfehlern. In Bradford wird im Januar 78 Yvonne Pearson gefunden, 22 Jahre alt. Ebenfalls im Januar wird in Huddersfield Helen Ritka gefunden, 18 Jahre alt. In Manchester wird im Mai 78 Vera Millward, 41 Jahre alt, gefunden. Und die Presse spricht übrigens schon jetzt vom Yorkshire Ripper. Und die Fahndung, könnt ihr euch vorstellen, wird natürlich fieberhaft verstärkt. Es werden Kfz-Kennzeichen von Autos in Rotlichtvierteln aufgeschrieben. Es wird nach Autos gesucht, ganz, ganz gezielt, die in mindestens 2 Bezirken gesichtet wurden. Diese ganze Ermittlung, dass wir reden jetzt von fast einem Jahr, wird wieder darauf hinführen, dass Peter Sutcliffe auffällt. Und zwar sagt das Andrew Laptew, der damals Polizist war in dem Bezirk, der wurde 3-mal in Leeds im Rotlichtviertel gesichtet. Der wurde 1-mal in Manchester gesichtet und er wurde 70-mal in Bradford gesichtet. So wird er also erneut verhört. Da ist er gerade dabei, sein Haus zu renovieren und behauptet aber relativ unwirsch, seinen Heimweg von der Arbeit führe nun mal mitten durch Bradford. Er sei seit Ewigkeiten nicht in Leeds gewesen und was sie eigentlich von ihm wollten. Intern merkt die Polizei ein weiteres Verhör vor, weil die misstrauisch bleiben und sagen, das passt irgendwie alles nicht so wunderbar zusammen. Aber dann kommt ein weiterer Fund dazwischen, und zwar der Fund von Josephine Whittaker, 19 Jahre alt. Die wird in Halifax gefunden, gleiche Tötungsmethode im April 79.
Wer von euch schnauft ins Mikro? Den höre ich die ganze Zeit atmen.
So, und zwar von einem total anderen Ort. Vielleicht ist Etienne ja eingeschlafen. Den habe ich so lange nicht gehört.
Es macht
Etienne.
Eddie! Aufwachen! Auf, Jochen, das hören Leute zum Einschlafen. Das darfst du nicht machen. Eddie, also ich jetzt natürlich nicht, Eddie. Aber andere. Ich finde das total angenehm.
Eddie, und
wir
sind schon bei dem 10. Mord. Du hast es fast geschafft, Eddie.
Nein, ich will weiterhören. Also, weiter.
Ja, ich muss, okay. aber kurz einhaken, weil wir noch eine Tote übersehen haben. Nee, nicht eine Tote, aber eine Angegriffene übersehen haben, die wichtig
eine
ist.
Eine Angegriffene. Wollte gerade sagen,
nämlich du Marilyn Tote Moore. Die hat das. Nee, wir haben keine Tote übersehen, wir haben eine Angegriffene übersehen. Marilyn Moore, und die ist wichtig, zum einen, weil sie wieder zu einer falschen Fährte führt. Die sagt nämlich, der Mann, der mich angegriffen hat, hieß David oder Dave. Daraufhin denkt sich die Polizei, naja, könnte ja sein, dass er seinen richtigen Namen genannt hat, und überprüfen 175.000 Leute und finden auch 1.000 Davids, die allesamt nochmal vorgeladen werden, die, wie wir es natürlich wissen, allesamt nicht derjenige waren. Die gibt eine Beschreibung des Täters ab und das quasi beste Phantombild wird darauf angefertigt von dem möglichen Täter, nämlich von Peter Sutcliffe. Es sieht ihm wirklich relativ ähnlich. Es gibt mehrere. Die meisten haben halt gemein, dass man darauf halt sieht, dass er so einen schwarzen Lockenkopf und halt diesen so einen Vollbart mit Schnauzbart hat. Problem dabei ist halt nur, diese Bart- und Haarkombination sagt ja noch nichts über das restliche Aussehen. Aber sie gibt eine ziemlich gute Täterbeschreibung ab. Das Problem ist nur, dass sie anschließend mehrfach sich bei der Polizei meldet und sagt, ich habe den wieder getroffen. Das führt zu mehreren Festnahmen, allerdings jeweils Festnahmen von unschuldigen Personen. Also sie sagt fälschlicherweise bei mehreren verschiedenen Personen, das ist der Typ, der mich angegriffen hat. Die Polizei nimmt die Typen jedes Mal fest und muss die halt wieder laufen lassen, weil sie feststellen, das ist nicht der Richtige. Was wiederum blöderweise zur Folge hat, dass die Polizei sagt, naja, wenn die so schlecht darin ist, sich zu merken, wer sie da angegriffen hat, dann können wir vermutlich auch ihrer Täterbeschreibung nicht trauen. Und das ist einer der Gründe, warum diese eigentlich zu dem Zeitpunkt beste Täterbeschreibung als nicht unbedingt vertrauenswürdig eingestuft wird, weil sie sich halt jedes Mal oder etliche Male falsch erinnert. So, jetzt können wir mit Josephine
weitermachen.
Man macht auch nochmal
klar, Georg, was du da gerade nochmal berichtet hast. In was für einem Wahnsinns, in was für einem Arbeitsumfang das ist. Ne? Also diese Leute alle zu besuchen, zu verhören. Und wir sprechen ja immer noch davon, dass in vordigitalisierter Welt, das heißt, jede Kontaktaufnahme ist ungleich viel aufwendiger, als wir das jetzt heute kennen. Ne? Also da sind, das ist schon ordentlich, was die Polizei da versucht. Jetzt ist natürlich irgendwie klar, im Halifax, ne, Josephine Whittaker, 19 Jahre alt, völlig anderer Ort. Und durch die hohe Polizeipräsenz in den Rotlichtbezirken vorher in diesem Fahndungsjahr hätte es unbedingt zum Erfolg führen müssen, wenn der Täter sich dort aufhalten würde. Sich darauf nun zu konzentrieren, die Polizei komplett in die Rotlichtbezirke abzustellen, das rächt sich jetzt. Denn die Suche nach den Opfern abseits des Milieus findet eigentlich gar nicht statt. Jetzt finden sie Josephine Whittaker in Halifax und finden auch wieder eine Spur, nämlich einen Fußabdruck. Und die Abnutzung der Schuhsohle legt jetzt nahe, der Mörder fahre lange Strecken, weil an dem rechten Schuh außen der Schuh abgenutzt ist, so als würde jemand ständig auf dem Gas stehen und wieder runtergehen und auf dem Gas stehen und wieder runtergehen. Ich möchte kurz nochmal an den George Oldfield, den Chefermittler da, an den erinnern. Der ist jetzt mittlerweile seit fast 2 Jahren an dem Fall dran und ohne Erfolg. Und jetzt passiert was, denn jetzt an dieser, ich sag mal, in dieser verzweifelten Situation, in der die Polizei ist, in diesem Aufruhr, in dem wir uns immer noch in Yorkshire befinden, die Bevölkerung ist total verunsichert. Da werden Mädchen nicht mehr alleine auf die Straße gelassen. Da gehen Frauen nicht mehr unbegleitet. Da ist natürlich die Stimmung schlecht und die Polizei ist wirklich unter höchstem Erfolgsdruck. Gibt
jetzt
es
kommt
ein,
der typische Fehler. Jetzt kommt,
jetzt
der
typische kommt das Bekenner-Tape. Jetzt wird ein Band geschickt an die Polizei und zwar 2 Monate nach dem Fund von Josephine Whittaker im Juni 1979. Auf diesem Bekenner-Tape, das ist eine klassische Kassette, ne? Kennt ihr ja noch, die man so früher, wenn man nicht genug Geld für Walkman-Batterien hatte, musste man die mit so einem achteckigen Bleistift vor- und zurückspulen. So habe ich das immer gemacht. Also so eine Kassette wird geschickt. Und auf der Kassette spricht eine männliche Stimme. Ich bin Jack. Sieht aus, als hätten sie mich immer noch nicht gefasst. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, George. Und spricht damit den Chefermittler direkt an. Und zwar mit einem nordostenglischen Akzent. Deshalb nennen die Ermittler ihn Rear Side Jack, das heißt direkt übersetzt so Rückseiten Jack, könnte man sagen. Also eher so, wir würden vielleicht heute sagen, oder könnte man direkt übersetzen mit eher niedriges Bildungsniveau. Ich bin Jack, sieht aus, als hätten sie mich immer noch nicht gefasst. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, George.
Darf ich was sagen? Darf ich was sagen?
Ja.
Also wenn man so True Crime Serien guckt, dann habe ich immer das Gefühl, dass es irgendwann immer so einen Zeitpunkt gibt, wo der Serienmörder erkannt werden möchte oder zumindest in den Medien auftauchen möchte, dass jetzt die Leute drüber sprechen oder dass sie, also die werden dann unvorsichtig irgendwann, weil sie das Bedürfnis haben, erkennt mich doch an als geilen Typen. Guck mal, wer kann das denn schon schaffen, so viele Frauen?
Ja, oder sie halten sich für unverwundbar.
Ja. Und jetzt, der ist doch jetzt gerade an so einem Punkt, wo er merkt so, scheiße, ich muss da raus mit der Geschichte.
So,
und warum hat der immer die gleichen Schuhe an, der Ochse?
So, na, und das ist genau das, was die Polizei sich jetzt auch sagt. 4 Jahre nach dem ersten Mord. Ja. 4 Jahre nach dem ersten Mord wird jetzt die Schlüsselentscheidung getroffen. Wir setzen alles auf diese Fährte. 100% der Ermittlungen geht in diese Richtung. Und zwar in den Akzent, in den nordostenglischen Akzent des Menschen, der auf diesem Tape zu hören ist. Es gibt so ein paar Ausschlusskriterien, ne? Schuhgröße 43 oder kleiner, Blutgruppe B, die haben sie wohl irgendwann auch gefunden.
Größer, ein bisschen größer noch.
Bitte?
Größer als 43. Also 7 bis 8,5 ist die Schuhgröße, von der Sie sagen, man könne bequem diese Schuhe damit tragen.
Haben wir unterschiedliche Schuhgrößen recherchiert, kannst du mal sehen.
Ja, aber das schließt dann auch nicht viele Leute aus, ne?
Nö. Naja, jedenfalls, was jetzt passiert, ist nicht nur, dass die sich darauf, auf dieses Tape stürzen, sondern dass jetzt die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wird und zwar richtig und landesweit. Dieses Tape wird veröffentlicht, es gibt Plakate, auf denen steht Help us stop the Ripper from killing again, listen to his voice, phone leads 0532464 mal die 1. Und die Leute können da anrufen und sich den anhören. Im TV werden Aufrufe gestartet, in den Zeitungen. Das heißt, ganz England ist an den Leitungen, liest die Tagespresse, liest die Plakate, liest es in den U-Bahnen. Die Öffentlichkeit wird sozusagen zum Mitmachen absolut aufgefordert. Die Öffentlichkeitsfahndung läuft. Und der Sohn des ersten Opfers von Wilmer McCann, der zum Zeitpunkt des Mordes an seiner Mutter 5 Jahre war und jetzt 9 Jahre alt ist, der hört dieses Tape in einem Club in Yorkshire und sagt, er hat bis heute Todesangst vor dieser Stimme und wird sie niemals vergessen. Ja, die Verhörserie beginnt jetzt. Die Polizei verhört und verhört. Und zwar werden die Ermittler jetzt losgeschickt, mit dem Fokus auf den Akzent zu achten bei den Verhören. Und auch Sutcliffe wird erneut verhört, weil er in diese Kriterien reinpasst. Und zwar wird er verhört von Officer Andrew Leptu. Der wird mit seinem Kollegen ins Wohnzimmer gebeten, relativ unwirsch behandelt. Sutcliffe fragt, warum er nicht in Ruhe gelassen wird. Und er wird schon auf der Arbeit der Ripper genannt und sie würden ihn foppen. Na und Andrew Laptew, der Officer, berichtet, es gab für ihn viele, viele Verdachtsmomente in dem Gespräch. Viele Alarmglocken hätten geläutet. Das Phantombild, Georg hat eben davon gesprochen, passte, die Schuhgröße passte. Diese $5-Schein-Geschichte hatte er im Hinterkopf. Und während des Verhörs haben die Ermittler dann gedacht, jetzt schnappen wir uns mal seine Frau Sonja. Na, eben schon die Frage, was ist denn mit der Frau los? Ne?
Die ist weg.
Muss doch irgendwas wissen. Ne? Und die wollten die als Eisbrecherin allein verhören. Und haben dann so spaßeshalber, um so ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen, zu sagen, Mensch, das ist jetzt die Chance, ihren Mann loszuwerden. Ne? Wo war der denn? was ich relativ gutes Mittel fand. Und der Officer berichtet dann auch, eigentlich, wenn man sowas sagt, reagieren die Leute immer, dass sie lachen müssen. Oder sie werden irgendwie brüsk oder machen selber nochmal einen Witz oder sagen, ich will ja gar nicht loswerden oder so. Aber weder sie noch ihr Mann haben darauf irgendwie reagiert. Es gab überhaupt keine Reaktion.
Okay.
Genau, sie haben die Chance, ihren Mann loszuwerden. Schweigen.
Schweigen, ne? So,
und ich habe aber ich hab noch ein bisschen was an Infos zu der Kassette, weil die eine so zentrale Rolle spielt. Es ist nicht nur die Kassette, sondern Bekenner schreiben. Es gibt beides. Es gibt Briefe, die ankommen und diese Kassette, die ankommt. Eine kleine Randinfo zu dieser Kassette ist, abgesehen von diesen Sätzen, die der mutmaßliche Täter eingesprochen hat, ist noch ein Song drauf. Das Ende von einem Lied. Könnt ihr raten, welches es ist?
Das Ende von
einem von Lied. Wann ist das? Sag nochmal das.
Ja, ich glaube sogar der komplette Song. Sind wir gerade 79, glaube ich?
79. Etwas von den Rolling Stones.
Nee, ich löse mal direkt auf. Es ist die Titelmelodie von Golden Girls. Thank you for being a friend. Natürlich gab es damals Golden Girls noch nicht, aber da ist
Thank you for being a friend.
Was ist das bitte?
Wir wissen natürlich heute nicht, ob das aus Spaß an der Freude war, dass er da seinen genau, dass er da diesen George Dings, da den Chefermittler irgendwie tilten will, indem er dieses Lied drauf hat. Es gibt zwei Sachen, auf die sich die Polizei da konzentriert. Das eine ist der Akzent, den Sutcliffe nicht hat. Und das zweite ist eben die Handschrift. Also die Handschrift des Briefes und der Akzent von diesem Tape. Und die beiden Dinge zusammen, auf die konzentriert sich die Polizei. Und zwar nicht nur einfach so, weil der Typ da gesagt hat, ich bin der Ripper, sondern weil an dem Umschlag eine Speichelprobe oder Speichel gefunden wird. Und damals gab es ja noch nicht diese DNA-Analysen, wie wir sie heute kennen. Werden allerdings später noch eine Rolle spielen. Aber man konnte über den Speichel die Blutgruppe bestimmen. Und das war Blutgruppe B. Blutgruppe B haben 6% der Engländer. Oder gehabt, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und die wiederum ist identisch zu der Blutgruppe, die an einem der Opfer gefunden wurde. Also, sprich, man hatte guten Grund zur Annahme zu glauben, dass das kein Zufall ist. Ne, wenn die gleiche Blutgruppe gefunden wird bei dem Brief, und bei einem tatsächlichen Opfer, dann denkst du dir zumindest, ja, das könnte so ungefähr hinkommen. Und der Schreiber bzw. der Absender der Kassette schreibt zwei Informationen oder beinhaltet zwei Informationen, von denen die Polizei zu dem Zeitpunkt glaubt, dass es sich um Täterwissen handelt. Dass das Sachen sind, die nur der Täter wissen kann. Sie glauben, dass es noch nicht der Öffentlichkeit bekannt ist. Also es sind im Prinzip drei Hauptfaktoren, die sie, abgesehen natürlich davon, dass derjenige zugibt, es gewesen zu sein, dazu bringen, in diese Richtung zu ermitteln. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer da noch alles ermittelt, aber diese eine Gruppe, die von Oldfield geleitet wird, ermittelt nur in diese Richtung. Aber es gibt, glaube ich, noch eine zweite Gruppe. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leeds war oder so, die schon von Anfang an ein bisschen Zweifel an der Echtheit dieser Bekennerschreiben hegen. So, also das im Moment die.
Diese Gruppe wird nicht gehört. Ne? Also es gibt da tatsächlich auch intern große
nicht.
Zweifel. Ja.
Mach du erstmal.
Ja, der Laptew, der das Verhör von Sutcliffe und seiner Frau geführt hat, der macht natürlich über dieses Verhör noch einen schriftlichen Bericht, ne, wie sich das so gehört, wenn man in der Verwaltung arbeitet, beschreibt seine vielen Verdachtsmomente, seine Alarmglocken, die geläutet haben, dass das Phantombild passt etc. pp. Und gibt seinen Bericht seinem Vorgesetzten und der wehrt den total ab. der verwirft das einfach und sagt, ja, ist alles gut und schön, deine ganzen Verdachtsmomente, aber der Akzent stimmt nicht.
Ach, das ist doch typisch. Immer in jedem Kriminalfilm, immer diese, der Chef ist nicht der gleichen Meinung wie der Untergebene. Immer
das gleich. Ist wie im wahren Leben, ne?
Ja,
also,
wie im wahren Leben.
Andrew Leptu sagt das auch, Jochen, er sagt, ich stand da wie ein Idiot und das war sehr unangenehm. Also das Gefühl kenne ich auch. Ich stand da wie ein Idiot und das war sehr unangenehm. Jetzt kommt aber noch ein Ermittlungsfehler ins Spiel. Und zwar der Chefermittler Oldfield, der spielt Tracy Brown, von der ich ganz zu Anfang berichtet habe, die Überlebende eines Angriffs, die sich sehr lange mit ihm angstfrei unterhalten hat und ihn sehr genau erkannt hat, beziehungsweise gesehen hat, wie er aussieht und mit ihm gesprochen hat, der spielt Tracy Brown das Band vor. Und sie sagt, sie habe diesem Oldfield immer wieder gesagt, er hatte einen Yorkshire-Akzent, er hatte keinen nordostenglischen Akzent. Aber Oldfield bleibt in der Befragung total fixiert darauf, dass das ein nordostenglischer Akzent sein muss. Und damit wird Sutcliffe aus den Ermittlungen wieder ausgeklammert.
Ach komm.
Ja.
Ach, die stehen schon so vor dem.
Ich kann ja sagen, in der Recherche, Jochen, ich habe wirklich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus, nervlich.
Jetzt, sag mal, gibt es eigentlich für, als ist das schon verfilmt worden? Weil ich kenne den Fall nicht. Also ich habe das.
Ja, gibt es. Also die Red Riding Trilogie mit Andrew Garfield.
Ah, okay.
Das ist eine sehr gute Krimi-Spielfilm. Also drei Spielfilme zu dem Thema über einen langen Zeitraum kann ich empfehlen.
Eine englische Produktion dementsprechend, oder?
Weiter.
Okay, ist auch egal. Auf alle Fälle gibt es das und das muss ich mir angucken, wenn das hier fertig
ist. Ich muss aber trotzdem nochmal einhaken, muss sagen, das ist halt wieder so, was du gerade an den Tag legst, ist genau diese Hindsight-Bias, zu sagen, das gibt's doch gar nicht, dass sie den irgendwie schon mal hatten und haben den laufen. Ja, aber sie haben auch 250.000 andere Leute gehabt.
Ja, aber das ist doch
im Deutschen heißt es übrigens Yorkshire Killer. Drei Teile.
Das ist übrigens auch immer meine Lieblingsszene in so Filmen, wenn die Polizei vor dem richtigen Typen steht, aber sie erkennt es nicht, dass das der Täter ist. Das finde ich immer sehr spannend. Dann sitze ich immer vor der Glotze und sage, das ist es doch! Lebt das Schwein noch fest!
Genau, das ist der Fernseher-Anschrei-Moment. Warum merken sie es nicht? Ich merke es doch auch.
Genau, ich weiß es doch.
Wir wissen es doch, genau.
Wir wissen es doch, man weiß es doch auch, Mensch.
Aber mal was ganz anderes.
Komm, erzähl weiter, es wird spannend.
Etienne, du hast ja gerade gesagt, ne? Der heißt übrigens Yorkshire Killer. Mhm. Und wir wissen ja, dass unser Hauptdarsteller hier in unserer heutigen Podcast-Episode in Bingley in Yorkshire geboren ist. Was glaubt ihr denn, was da wohl für eine Hunderasse gezüchtet wird?
Jetzt sag nicht Yorkshire.
Schäferhund.
Ein Terrier.
Ja, ich auch gedacht, klar. Na klar, ein Terrier, aber tatsächlich Airedale Terrier. Ich habe gedacht, ja klar, da kommt der Yorkshire Terrier her. Nee, ist der Airedale Terrier. Aber das nur am Rande. Mhm, gut, sehr nette Hunde. Ich habe ja gehört, ihr wollt ja auch alle Hunde haben bald. Ne? Ich auch. Aber jetzt will Jochen wissen, wie es weitergeht. Und es geht wieder weiter mit einer Leiche. Und zwar wird die 20-jährige Studentin Barbara Leach gefunden im September 79 in Bradford. Und die ist Studentin, die hat auch so gar nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun. Der Fundort ist Back Ash Grove. Sie ist offenbar überfallen worden, erstochen, auch wieder mit dem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen und an einem Müllplatz entsorgt worden, was die Menschen auch heute noch, die Interviewten aus Polizei oder Zeugentum dazu hinreißen, sich lässt zu sagen, noch ein unschuldiges Opfer. Die Beamten sind an diesem Zeitpunkt zerstört. Das ist der herbste Rückschlag für die. West Yorkshire steht jetzt massiv unter Druck. Es wird nahegelegt, Scotland Yard einzuschalten. Das lehnt Oldfield aber ab. Da sagt, die haben ja nicht mal ihren eigenen Ripper gefasst. Ne, die lassen wir nicht.
Das war lieblings, das ist ein trockener Spruch gewesen, oder?
Mega, oder? Und der Druck ist mega. Also man muss sich vorstellen.
Also der Oldfield Gag ist, dass er sagt, ihr habt doch nicht mal Jack the Ripper gefunden vor 100 Jahren oder vor was weiß ich wie vielen Jahren.
Richtig. Der Druck ist einfach Ja, kann man machen. Wenn man noch einen guten Witz machen kann, nachdem was man als Herr Oldfield hinter sich hat, dann war das definitiv einer. Der Druck ist jedenfalls riesengroß.
Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Gerne. Ganz kurz. Was mir wirklich auffällt ist, und ich glaube, da macht die Polizei einen riesengroßen Fehler aus meiner Sicht, warum fragt die sich nicht, was haben alle Frauen gemeinsam? Das habe ich jetzt noch nicht so, die müssen doch alle was gemeinsam haben, worauf der Bastard reagiert. Ist man denn da so in diese Richtung irgendwann mal losmarschiert?
Ich habe nichts gefunden. Georg, hast du was gefunden?
Ach, nee, aber was hätte es denen gebracht? Also aus deiner Sicht, Jochen?
Dann hätten sie ihn sofort gehabt. Aus meiner Sicht aber ist immer die Frage, was haben die Frauen gemeinsam, um auf den Täter zu kommen? Ach, ich weiß es auch nicht. Das ist doch immer die Frage im Film. Gibt es eine Gemeinsamkeit bei den Opfern?
Ja,
denn dann kriegen wir auch den Täter.
Ja, die Vorgehensweise, aber die ist halt auch nicht immer so identisch, wie man glauben könnte. Ne? Deswegen wären ja teilweise tatsächliche Opfer des Rippers ausgeschlossen und damit die Zeugenaussagen als irgendwo hinten in die Schublade gepackt, die eigentlich zum Täter hätten führen können. Und umgekehrt gibt es dann die ihm fälschlicherweise zugeordnet werden. Es gibt einen Fall, und wo auch dieser Brief, auf den dieser Briefschreiber anspricht oder anspielt, dass erst Jahre später geklärt wurde, dass das tatsächlich nicht Sutcliffe war, obwohl es ihm zugeordnet wurde. Und ich glaube, das ist sogar der Fall, von dem diese falsche Blutspur oder die falsche DNA-Spur, das ist am Anfang nur eine Blutspur oder Speichelspur, wo durch die Blutgruppe geschlossen wird. Aber noch wieder so ein paar Sachen am Rande, mal abgesehen davon, dass durch diese Briefe und die Tatsache, dass die Polizei sich dachte, vielleicht können wir diesen Brief, bevor er abgeschickt wird oder bevor er bei uns ankommt, abfangen. Und was dazu führt, dass, glaube ich, 300 Polizisten insgesamt 15 Millionen Briefe überprüfen in ich weiß gar nicht, wo das war, Sunderland oder so. Mittlerweile ist es eine der teuersten Ermittlungen überhaupt. Die hat weitaus vorher, ich habe nur zu dem Zeitpunkt noch keine Pause gemacht und nicht eingehakt, hat sich schon umgerechnet, das, was wir, was heute 10 Millionen Euro waren, allein an Überstunden gekostet. Und weil so viel Polizei eingesetzt wird, um in alle Richtungen zu ermitteln, steigt die gesamte Verbrechensquote um 17%. Also alle Verbrechen in West Yorkshire steigen um 17% in der Zeit. Jetzt kann man sich überlegen, wie viele Gewaltverbrechen dabei sind und sich wiederum überlegen, vermutlich wäre es für die Bevölkerung besser gewesen, wenn die Polizei gar nicht ermittelt hätte, dann wäre die Bevölkerung sicherer gewesen, als nur bei diesem einen speziellen Fall alle Energie reinzustecken und dann dafür zu sorgen, dass es so viele andere Verbrechen gibt, weil keiner sich mehr um irgendwas sonst kümmern kann.
Ja, aber die standen ja unter Druck, wie Alice gesagt hat, auch für die Öffentlichkeit. Die will natürlich den Kopf dieses Schlingels haben.
Richtig, richtig. Und begibt sich dadurch in eine größere Gefahr, als wenn sie die Polizei nicht unter Druck gesetzt hätten.
Ja.
Tja, also frustrierend ist das jedenfalls allemal, was da passiert seit Jahren. Und diese Unmengen Infos, dieser Oldfield hat ganz viel alleine gearbeitet. Später sagt einer seiner Kollegen, das hätte der nie schaffen können. Die Ermittlungen stagnieren. Oldfield wird als Chef der Fahndungskommission abgesetzt und die Tonbänder werden als Schwindel abgetan. Wir haben es mit einer Frist von 11 Monaten zu tun und es wird die nächste Leiche gefunden. Das ist Margaret Wall. Sie ist 47 Jahre alt. Im August 1980 wird sie gefunden. Sie ist Beamtin, die relativ dicht dran wird im November Jacqueline Hill gefunden, eine 20-jährige Studentin. Und jetzt werden 6 der landesbesten Kriminalexperten eingeschaltet und nennt sich die Ripper Super Kommission. Unter anderem ist in dieser Ripper Super Kommission Stuart Kind, der ist forensischer Wissenschaftler und zwar einer der besten des Landes, der nähert sich dem Fall von einer ganz anderen Seite und jetzt wird Jochen sagen können, endlich. So langsam, endlich kommt mal endlich einer, der es kapiert und endlich der tut das Profi. Auch. Genau, denn Stuart Kind, der war Offizier bei der Royal Air Force und zwar bei der Marine. Unter anderem und kannte sich sehr, sehr gut mit Navigation aus und hat eine neue Methode in diesen Fall eingebracht, der Ermittlung, nämlich Zeit, Tatort und Wohnort miteinander zu kombinieren und zu gucken, wo waren die alle. Und da sind wir vielleicht bei so Merkmalen, die noch nicht so genau angeschaut wurden. Dieses geografische Täterprofil zu erstellen anhand von Zeit, Tatort und um den Wohnort des Täters ausfindig zu machen. Und nach dessen Analyse stellte sich raus, aha, der muss aus Bradford kommen. Und damit war Sutcliffe wieder im Visier. Ja, diese...
Die also kann Polizei, er schon wieder befragt werden, zum dritten Mal.
Jetzt kann er wieder befragt werden. Was aber jetzt passiert, ist, dass am 2. Januar tatsächlich seine, also seine, wird er bei einer Verkehrskontrolle angehalten in Sheffield. Das ist der 2. Januar 81. Und zwar relativ blöder Grund, er hat ein Auto mit gefälschten Nummernschildern dabei, die waren gar nicht auf der Suche. Und sie halten ihn an und er nennt einen falschen Namen und in seinem Wagen befindet sich die Prostituierte Olivia Rivers. Und die fragen auch, wer ist das denn? Und dann sagt er, ja, das ist meine Freundin. Und dann fragen die, wie heißt die denn? Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Naja, die entdecken bei ihm im Auto dann
da werden sie dann Hammer und einen
Strick. Da fällt ihnen auf, was stimmt hier nicht, Georg, ne? Also hier stinkt doch was. Das
verstehe ich nicht.
Und diese meine beiden,
Freundin, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Nee, keine Ahnung.
Ich meine, ich habe auch diverse Frauen gedatet und war mir nicht immer sicher. Ja. Also.
Ah ja, ja, ja.
Ich habe mal in einer WG gewohnt mit einem, der hatte so ein Rollregister mit seinen Dates, die hießen Babe 1 bis 24. Und dann immer eine Telefonnummer dahinter. Die hatte alle unter B.
Wie viele davon hat der umgebracht?
Keine, der ist mit denen ausgegangen und danach war meistens auch nur einmal. Aber dann wollten die.
Ja, aber siehst du, nur einmal ausgegangen. Weißt du, was das Ding geworden ist?
Nee, aber ich könnte das mal recherchieren
dann in der
für die nächste Folge.
Genau. Das kommt auch raus.
Ja. Naja, jedenfalls bei dieser Verhaftung versucht er jedenfalls auch noch abzuhauen. Ne? Der merkt, jetzt wird das eng. Jetzt haben die den Strick gefunden und den Hammer und das Messer ist irgendwie blöd und haben auch gemerkt, dass irgendwie viele andere Merkmale zutreffen. Und dann versucht er wegzurennen. Und so, oder er sagt, er muss nochmal pinkeln und so. Also er macht da allen möglichen Blödsinn. Naja, und jetzt wird er aber mit dem Yorkshire Ripper in Verbindung gebracht, aufs Revier geführt. Und tatsächlich nach 2 Tagen gesteht er dann die Taten und behauptet, Gott habe sie ihm befohlen, um die Prostitution auf der Welt auszurotten.
Aber das waren doch mindestens zwei Opfer, die keine Prostituierten waren, dachte ich.
Ja,
und die bedauert er hat, auch.
Die bedauert er sehr, tut ihm leid. Also was er tatsächlich tut direkt ist, eine ganz, ganz klare Richtung hinzugeben. Also Gott hätte ihm jetzt gesagt, auf dem Revier 2 Tage später, jetzt ist die Zeit, seine Taten zu bekennen. Jetzt ist also sein Auftrag abgeschlossen. Jetzt muss er sagen, was er getan hat. Und seine Mission sei hiermit beendet und damit gesteht er diese Morde. Ja.
Und jetzt kommt der Komplize ins Spiel. Jetzt komm, hör auf, wenn jetzt der Komplize ins Spiel kommt.
Es gibt keinen Komplizen.
Der ändert aber seine Aussage doch auch, ne?
Der ändert seine Aussage ständig. Der ändert seine Aussage auch später.
Seine Begründung
ständig.
Auch, ne?
Ja, ja. Und,
erst sagt er, es war Gott. Danach sagt er, glaube ich, dass irgendeine Prostituierte ihn um 10 Pfund geprellt hat und er deswegen Prostituiert. Ich weiß gar nicht genau, was der noch alles sagt.
Ja, da ist eine ganze Menge dabei an Begründungen und eine seiner großen Fähigkeiten ist wohl auch mit Worten sehr gut umgehen zu können, wie schon sein Vater von ihm als kleinem Jungen sagte, laufen kann er nicht gut, aber reden kann er. Und das macht er später ganz genauso weiter. Übrigens später auch, als er dann endlich verhaftet ist und lange, lange im Gefängnis sitzt, da kommen wir später nochmal drauf. Jedenfalls haben sie ihn jetzt, Jochen. Endlich.
Ja,
ne, geschnappt.
Ende.
So, und der Gerichtsprozess beginnt auch im Mai schon und der dauert auch nur 2 Wochen. Die sehen überhaupt nicht ein. Er hat so eingeleitet, ne, Gott hat mir befohlen und so, meine Mission. Das sehen die nicht ein und sagen, erklären ihn für zurechnungsfähig und verurteilen ihn zu 20 Mal lebenslang mit der Empfehlung, ihn frühestens nach 30 Jahren zu begnadigen. Während seiner Haftzeit tauscht er übrigens seinen Nachnamen gegen den Geburtsnamen seiner Mutter Kuhnen aus verliert 1997, versucht ein Mithäftling ihn zu ermorden, da wird er noch ein Auge los. Übrigens Oldfield, ne, der Ermittler, der es so schwer gehabt hat und der es nicht so richtig hingekriegt hat, der stirbt 2 Jahre nach dem Prozess am Herzinfarkt. Der hat sich über die Ermittlungen eine schweren Herzmuskelschwäche zugezogen, über Erschöpfung. Naja, jetzt jedenfalls wird bei Sutcliffe im Knast paranoide Schizophrenie festgestellt. Er wird 84 aus dem Parkhurst-Gefängnis in die forensische Psychiatrie des Broadmoor Hospital eingewiesen, mit vielen anderen Rechten als ein normaler Häftling so hat. Och, nee. Unter anderem mit ganz, ganz, ganz viel Brieffreundschaften zu Frauen, die den total interessant finden, die alle nichts voneinander wissen und jeder Einzelne glaubt, sie sei die wichtigste Frau in seinem Leben. Naja, und ab 2008 legt er jetzt los, ein Verfahren gegen seine Verurteilung zur lebenslangen Freiheitsstrafe anzustreben, mit der Begründung, seine Menschenrechte seien dadurch beeinträchtigt, da seine Möglichkeit zur Begnadigung nie offiziell festgelegt wurde. Sein Anwalt setzt sich dafür ein, dass seine psychische Gesundheit erneut untersucht wird. Und 2010 entscheidet der britische High Court, dass die Verbrechen keine andere Strafe als eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung zuließen. Diese Ansicht wird auch von einem Berufungsgericht aufrechterhalten, wobei Sutcliffe dort argumentiert, sein gestörter Geisteszustand sei bei der Urteilsfindung nicht entsprechend berücksichtigt worden. Der Versuch, gegen diese Entscheidung beim Supreme Court Berufung einzulegen, wird ebenfalls abgelehnt. Und 2015 stellen dann Psychiater fest, dass er nicht an Schizophrenie leide und keine göttlichen Stimmungen höre und empfehlen eine Verlegung vom Broadmoor Hospital in den normalen Strafvollzug. Die Entscheidung darüber liegt beim Justizminister. Noch im selben Jahr wird Sutcliffe Mitglied der Zeugen Jehovas. 2016 wird Sutcliffe in den normalen Strafvollzug zurückgebracht. Sein Geisteszustand wird weiterhin beobachtet, sodass er bei Bedarf erneut in die Klinik eingewiesen werden kann. Und jetzt frage ich euch mal vielleicht als letztes Rätsel dieser Episode, Frage an euch, Jochen und Etienne. Woran starb er 2020?
Ach, der ist tot.
Der ist 2020 gestorben. Das ist also jetzt gerade.
Der ist 2020 gestorben, jetzt gerade.
Jetzt sag nicht, der ist an Corona gestorben.
Ernsthaft?
Ja, stimmt das? Er ist an Covid-19 gestorben und zwar hat er eine Behandlung verweigert. Ja. Ja.
Nein, also 2000, das ist ja der Knaller.
Das ist der Knaller.
Das klingt
oder?
Alles so, diese ganze Geschichte. Ich war hier Georg in so einem verrauchten England und irgendwie so in einer, wie so eine Welt in einer ganz anderen Zeit und jetzt ist der von dem Thema, das uns alle gerade mega beansprucht, ist der gestorben. Das ist ja unglaublich, ja. Was das für ein Twist ist.
In welchem oder? Monat war das?
Oktober.
Wie, der ist jetzt vor kurzem gerade gestorben.
Ja, und er war aber schon 2019, titelte der Daily Mirror, dass er tödlich erkrankt sei, in einem Artikel von John Ward vom Juli 2019, Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe has just weeks to live and is haunted by victims. Also da haben ihn dann wohl seine Opfer heimgesucht. Er hat wahnsinnig viele verschiedene Krankheiten immer gehabt und wahnsinnig viel Tabletten gegessen, auch im Gefängnis zu allem Möglichen, was jetzt seiner Gesundheit eh nicht so wahnsinnig zuträgt. War hat aber damit auch wohl im Gefängnis mit seinem Gesundheitszustand immer gearbeitet. Also das wird uns vielleicht in den anderen Episoden auch nochmal begegnen. Es gibt auch einen starken Hang zum Selbstmitleid von Leuten, die Leute ums Leben bringen. Das war bei ihm nicht anders.
Wow. Ich muss gerade mal durchatmen.
Er wollte später zwischendurch auch noch zum Islam konvertieren, irgendwie um besonderen Schutz zu genießen, weil er sich dann als religiös verfolgt gesehen hat oder so, ne? Ja. Er hatte immer Angst davon, in den normalen Vollzug zu kommen und umgebracht zu werden.
Ja.
Was ich so als großen Unterschied zu anderen Serienmördern sehe, also von denen, die ich zumindest aus dem Fernsehen kenne, von irgendwelchen Filmen, ist ja, dass ja oft Serienmörder sehr strategisch vorgehen, aber hier macht es ja den Anschein, dass die Polizei ihm einfach irgendwie durch Zufall nicht auf den Schliche gekommen ist. Also der hat ja jetzt ist ja kein mega ausgeklügelter Serienmörder gewesen, um seine Spuren zu verwischen, sondern das waren einfach unglückliche Umstände, dass die Polizei und auch die Zeit wahrscheinlich, dass die Polizei den nicht schnappen konnte, oder?
Ja, in Effekt ist natürlich auch so ein sowas wie hiding in plain sight. Das heißt, wenn du in so einer Nachbarschaft wohnst, alle kennen dich, alle wissen, dass der Sutcliffe, der ist ein bisschen komisch, aber der ist da gut verheiratet. Gut, ne, wir gehen alle abends in eine Kneipe und der ist nun mal LKW-Fahrer. Also gerade so dieses unterwegs sein können beruflich macht natürlich auch eine Menge Möglichkeiten. Ne? Insofern, ja. Also über den kann man eine Doktorarbeit schreiben. Was er vom Gefängnis aus versucht hat, tatsächlich auch noch, ist Frauen zu dominieren. Ne? Also dieses Übertöten ist ja immer ein wahnsinnig, also wenn Leute das forensisch untersuchen, psychiatrisch forensisch, hat das immer was zu tun mit einem Beherrschungswillen und einem Vernichtungswillen. Und das hat er wohl in seinen Brieffreundschaften vom Knast aus auch noch per Brief getan. Und Georg hat gesagt, sie hatten eine Handschriftanalyse dran an diesem Bekennerschreiben. Diese Handschriftanalystin, sagt man so, Analytikerin, diese Untersucherin seiner Handschrift, die Graphologin, glaube ich, ist der Fachbegriff, ist seine Brieffreundin geworden. Sehr, sehr lange Jahre. Und hat gesagt, es war sehr schwer. Sie hat das aus handschriftlich, graphologisch-analytischen Gründen gemacht. Aber sie sagt, es war sehr schwer, seinem Zugriff sich zu entziehen. Da hat immer wieder Schmeicheln, Kontakt aufgenommen, eingefordert.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist sowieso so ein Phänomen, was man oft hört bei Frauen, die sich zu solchen Leuten hingezogen fühlen. Ja. Ne? Und egal, wie die behandelt werden, sie kehren oft zurück oder können die nicht fallen lassen oder finden noch Sympathien für Männer, die sich so unglaublich schlecht behandeln.
Da gibt es ja auch einen Begriff, da gibt es ja auch, wie heißt das, irgend so ein Syndrom oder so, wo man sich in seinen Kidnapper verliebt oder so, wie heißt das nochmal?
Das ist Stockholm-Syndrom.
Stockholm-Syndrom, ja.
Genau. Aber in dem Fall ist das, Richtung, das ist ja nochmal was Besonderes bei den Frauen, die denjenigen erst kennenlernen, wenn er schon im Knast sitzt. Ne? Das ist ja was anderes, als mit ihm zusammen sein, während er die Taten begeht, ne?
Ja gut, da aber man halt weiß ja, warum der im Knast sitzt. Also man weiß ja zumindest schon mal, dass was er getan hat. Ne? Das ist ja jedem bewusst.
Aber da ist dann wahrscheinlich auch immer so diese Fantasie, ja, aber ich kann ihn heilen oder ich kann ihn auf den rechten Weg führen. So eine Allmachtsfantasie, die da wahrscheinlich so ein bisschen mitschwingt oder so, keine Ahnung.
Ja, und bei vielen Frauen auch, das sagten die dann später, ich habe mir diese Brieffreundinnen auch nochmal alle reingepfiffen, die
der
in
große
so eine Brieffreundin von ihm, Selbsthilfegruppe, genau. Der war auf der Brief.
Er war einfach unglaublich gut im Bett, das muss man einfach auch sagen. Klar, war der Yorkshire Ripper, hat viele Frauen umgebracht, aber er war einfach eine Rakete im Bett, muss man einfach sagen.
Eine Rakete im Brief, auf jeden Fall. Naja, und was die, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Etienne, ich habe so viele Comicbilder jetzt im Kopf.
Ich hatte Dickpics gemalt von sich, damals gab es ja wahrscheinlich noch.
Ich musste gerade an seine Kleidung, an den V-Kragenpulli denken. Hast du das auch gelesen, Alice?
Ja, oh Gott, das habe ich extra ausgelassen, weil es so unappetitlich ist.
Ich finde das so lustig. Bei seiner Festnahme hat die Polizei dann halt gesagt, wir müssen irgendwie eine Spurensicherung, wir müssen eine Klamotten sichern. Hat er seine Klamotten ausgezogen und trug anstatt einer Unterhose, trug er einen V-Kragenpulli, wo er seine Beine in die Arme des V-Kragenpullis gesteckt hat und sein Gehänge quasi im V-Kragen baumeln ließ. Ja, also
das probiere ich gleich mal aus. Ob das ist. Ja.
Eigentlich ist es nicht
genau, das habe ich mir auch gedacht.
Kalten Arsch,
ne? Genau das habe ich mir auch gedacht. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, müsste ich mal eigentlich mal ausprobieren. Und dann wurde halt spekuliert, ob er das Ding halt auch bei den Taten getragen hat, weil wohl angeblich die Ellbogen gepolstert waren und das war dann an den Knien, sodass er sich, ne, wenn er sich irgendwie hingekniet hat, dass das nicht so wehtut, während man dann jemanden absticht oder so. Ja, das war der Sutcliffe. Also wenn das einer von euch ausprobieren möchte, den Sutcliffe, ihr könnt mir mal berichten, wie die Partnerinnen von euch darauf dann reagiert haben.
Nettes Kerlchen auf alle Fälle.
Ja.
Und ich habe noch eine Sache gefunden, die die englischste aller Polizeiverhörtaktiken ist. Und zwar, ich habe im Moment überhaupt auch keinen Überblick mehr, wann, wo, welches Interview mit ihm stattgefunden hat. Ich glaube, uns geht es bei der Recherche, oder mir ging es zumindest, ähnlich wie der Polizei, dass du irgendwann total den Überblick verlierst, wann welches Opfer wo gefunden war, wann es welche Untersuchung gab, wann er wo im Gespräch war und so.
Ja.
Auf jeden Fall waren sie einmal bei ihm und wollten ihn zum Thema Prostituierte befragen. Und da haben sie halt, wenn die Frau dabei ist, ne, dann wussten sie halt, wird der Mann nichts zum Thema Prostituierte sagen. Deswegen haben sie einen Trick angewendet und gesagt, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Und so wie es in England ist, hat dann die Frau angeboten, ich mache Ihnen einen Tee. Und damit hat die Polizei jedes Mal, wenn sie nach einem Glas Wasser gefragt haben, die Chance gehabt, 5 Minuten lang, in der Tee zubereitet wird, den jeweiligen zu Befragenden eben nach den Prostituierten zu befragen. Und das war auch bei Sutcliffe der Fall.
Tee ist einfach, Tee kann ganz, ganz viel, Georg.
Ja.
Tee ist super. Ja. Ich glaube, ich trinke gleich mal so eine Flasche Tee. So einen kalten Tee in so einer grünen Flasche. Ich glaube, da habe ich noch eins im Kühlschrank. Denn der, muss ich auch sagen, Georg, ich meine, was du da noch an Infos rausgeholt hast, das war ja wirklich, wirklich mega. Aber ich habe echt gedacht, muss jetzt aufhören, über den zu recherchieren. Ich kann jetzt nicht noch mehr lesen. Also
ich habe den auch schon vor mir, also der, so ein hässlicher, runder Kopf, das stimmt wahrscheinlich alles.
Ist gar nicht hässlich.
Oberlippenschnur, das ist so das, was ich, echt? Mhm. Und der, ich hoffe, der geht mir gleich, wenn ich schlafen gehe, aus dem Kopf raus, der Typ.
Ich kann dir ja noch eins von den schönen Fotos von ihm schicken, wo er ganz gut aussieht.
Nee, bitte nicht.
Ja.
Ja, ich muss sagen, ich bin richtig perplex. Das war mega spannend zuzuhören. Und das war mein erster True Crime Podcast von Anfang bis Ende, also sowohl zum Zuhören als auch zum Mitmachen. Und es hat mega Bock gemacht. Jetzt verstehe ich so ein bisschen, Georg, warum du da so Bock drauf hast irgendwie.
Ja, wir haben noch ein paar, Fälle rausgeholt. Wir können ja schon mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick geben an diejenigen, die uns gerade zugehört haben. Das ist jetzt die erste Folge. Wir planen auf jeden Fall mal quasi als Testballon 4 Folgen zu machen und dann schauen wir, wie es euch gefällt, wie es euch gefallen hat, wie es uns gefällt und dann überlegen wir uns halt, wie oft und in welcher Form wir weitermachen. Ne?
Ja, also gerne Feedback geben.
Können wir schon einen Teaser machen, ne? Was beim nächsten Mal als Thema rankommt? Können wir schon mal einen Teaser machen, was wir als nächstes Thema vorbereiten?
Ja, beim nächsten Mal geht es um eine Dame. Um eine
Mörderin.
Echt interessante Dame. Mhm. Ja. Mhm. Durfte ich sagen, Georg, ne?
Durftest du, ja. Ich habe gerade überlegt, was, unter Umständen mit einem anderen gerechnet, aber dann halte ich den noch geheim, mit dem ich gerade eigentlich gerechnet hatte.
Sag mal, werden das eigentlich weniger? Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so Serienmörder und so, wir reden immer so 70er, 50er, 60er, manchmal 80er, aber kann es sein, dass so Serienmörder, so, dass es weniger werden oder dass die vielleicht immer besser werden und man sie nicht kriegt oder sowas?
Nee, es werden weniger. Also ich habe mir die Zahlen dazu angeguckt. Es gibt eine ziemlich große Datenbank zu dem Thema, die auch irgendwie jährlich aktualisiert wird. Und ich glaube, die Hochzeit, ich müsste nachgucken, wann genau die Hochzeit war. Ich glaube, die war so in den 70er, 80er Jahren. Und jetzt wird es deshalb weniger, weil die Untersuchungsmethoden viel besser geworden sind. Vor allen Dingen die DNA. Also DNA-Überprüfungen sorgen halt dafür, dass wenn jemand irgendwie wegen Gewaltverbrechen mal festgenommen wurde, dass du oft eine DNA-Probe hast und dann beim nächsten Fall, wenn es dann ein Mord ist, das direkt zuordnen kannst und es erst gar nicht dazu kommt, dass derjenige zum Serienmörder wird. Mhm. Und also ich meine irgendwie gelesen zu haben, dass so die Hochzeit, dass sie das Zahlen aus den USA, waren irgendwie in einem Jahrzehnt, ich bin mir nicht sicher, ob es 1000 oder 800 Täter oder Opfer waren. Und jetzt ist es, glaube ich, auf so ein Viertel von diesem Wert runter, also es ist massiv gesunken.
Ich danke euch für diesen wunderbaren Ausflug. Ich bin echt begeistert, wie viel Zeit man in so wahnsinnige Typen investieren kann. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Stunden ihr da recherchiert habt und auf welchen Seiten ihr unterwegs wart. Echt großes
Kino. Ja, es macht immer Spaß. Also es macht echt immer Spaß, dann den Kram zusammenzukramen, sich Sachen anzugucken, durchzulesen, anzuhören, Dokus zu schauen und so. Gerade wenn es so viel gibt wie bei Sutcliffe. Das ist nicht bei jedem Fall so, den wir in Zukunft geplant haben.
Ja. Ich würde sagen, ihr geht jetzt nochmal den Fall durch und sucht mal den Grund, warum ihr unterschiedliche Schuhgrößen herausgefunden habt.
Wir haben die gleiche Schuhgröße. Bis jetzt. Nee, es war die gleiche Schuhgröße, nur hat die Polizei halt gesagt, es ist halt diese Schuhgröße 7 oder größer. Sie haben halt gesagt, wenn man größere Füße hat, kann man diese Schuhe auch noch bequem tragen.
Okay. Ich dachte, er hätte einen Fehler gemacht.
Ja, aber echt sehr gute, sehr schöne Premiere und Alice, wirklich ganz, ganz vielen Dank auch an dich. War das dein erster Podcast?
Oder hast du schon einen Podcast gemacht?
Das war mein
erster
Podcast. Vielen Dank.
Wow. Nee, noch sehr nie. Sensationell. Also wirklich, und so eine angenehme Stimme. Also ich höre mir den selber nochmal an heute Nacht zum Einschlafen. Also im Positiven. Dankeschön. Ich finde das so angenehm. Und ja, das war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Erste Folge. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Da sind wir wirklich sehr, sehr interessant, weil wir ja sowas in der Form auch noch nicht gemacht haben. Also schreibt es gern mal dazu. Und ich sage jetzt noch nicht, dann hören wir uns nächste Woche, weil wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird. Aber dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das wird es auf jeden Fall geben. Ja?
So sieht's aus.
Alles klar, dann macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss.